Ich glaube, es gibt etwas, das die Regierung vor uns verbirgt. Etwas in den National- und Staatswäldern. Ich bin überzeugt, dass ich genau jene Abscheulichkeiten gesehen habe, die sie verbergen. Die Wälder sind nicht überall so sicher, wie man behauptet. Zumindest gewisse Abschnitte nicht. Falls ihr euch in die schlimmsten Gebiete verirrt, könntet ihr gejagt werden. Das ist meine Geschichte. Nachdem ich meinen Schulabschluss gemacht hatte, war ich mir nicht sicher, was ich nach der Schule tun wollte. Ich beschloss, eine Pause einzulegen, um das Leben ein wenig zu ordnen. Das gab mir reichlich Freizeit, um das zu tun, was ich am meisten liebte. Die Jagd. Ich bin mein ganzes Leben mit Jagen und Fischen aufgewachsen. Schon in jungen Jahren folgte ich meinem Vater in den Wald, bewaffnet mit einem Gewehr, das größer war als ich selbst. Ich kämpfte mich durch die Kiefernhaine, die mir mein Vater in den Weg schob. Ich habe zahllose Tiere in freier Wildbahn gesehen und wurde gelehrt, worauf ich achten, lauschen und riechen soll. Der Wald ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Mein Haus liegt in unmittelbarer Nähe zu einem Staatswald, der etwa 1,5 Stunden vom White Mountain Nationalwald entfernt ist. Der Wald umgibt einen kahlen Berg, auf dessen Gipfel ein verlassenes Feuerwachturm steht. Aufgrund der Lage meines Grundstücks war die Tierwelt stets reichlich vorhanden. Meistens, wenn ich zur Jagd aufbrach, trat ich einfach durch den Hintereingang aus dem Haus und jagte auf den alten Holzfällerwegen, die sich wie ein riesiges Spinnennetz durch den Wald zogen. Ich kannte die Gegend gut und war stets vorsichtig, mich von dem geschützten Gebiet fernzuhalten, da es verboten war, dort zu jagen. Ich wollte nicht riskieren, meine liebste Freizeitbeschäftigung zu verlieren. Besonders mied ich die Grenze, denn sie strahlte immer eine seltsame Aura aus, als läge ein dunkler Dunst direkt über der Grundstücksgrenze, der den Blick in den Wald versperrte. Es schien, als wolle er einen verschlingen. Das Blätterdach wirkte aufgrund des alten Bestandes dichter. Die Bäume waren gewaltig und knorrig, von Krankheiten und Pilzen befallen, so dass kaum Licht durch die dicken Laubschichten drang und verfärbte Schatten über den Waldboden tanzten. Das Unterholz war so verheddert wie Stacheldraht, nicht nur physisch undurchdringlich, sondern es schien auch, als würde man gegen eine Wand blicken, hinter der man höchstens flüchtige Bewegungen wahrnehmen konnte, ohne jemals genau erkennen zu können, was man gesehen hatte. Trotz dieser Dicke hatte ich immer das Gefühl, dass etwas in diesem Gebiet mich beobachtete. Ich war nie ganz unbesorgt, wenn ich in die Nähe dieses Waldes kam. In unserer Region beginnt die Hirschsaison hier oben im späten Herbst, zuerst für die Ladenwaffen und später für das Gewehr. Da es noch früher in der Saison war, nahm ich eine Ladenwaffe mit. Für diejenigen, die nicht wissen, was eine Ladenwaffe ist, im Grunde handelt es sich um eine alte Muskete, bei der man Schießpulver in den Lauf rammt, es mit einem Rammeisen herunterdrückt und dann einen Zündsatz in den Verschluss einsetzt, um die Waffe abzufeuern. Das war alles, was ich in den Wald mitnahm. Leicht zu reisen war immer ein großer Vorteil, vor allem wenn man 90 Kilogramm zusätzlicher Last hinter sich herziehen musste. Es war der erste große Schneefall des Jahres und damit kam auch eine willkommene Abwechslung. Durch den frischen Schnee konnte man Hirschspuren sehr gut verfolgen. Man musste nur auf einige Fußabdrücke stoßen. Mir wurde beigebracht, dass der beste Weg darin bestand, so viel Gebiet wie möglich abzudecken. An jenem Tag stieg ich in mein Auto, fuhr über die Landstraßen und ließ das Fenster einen Spalt offen, damit mein Atem das Glas nicht beschlug. Dabei hielt ich Ausschau nach jeglichen Störungen im frisch gefallenen Schnee. Ich fuhr stundenlang auf der Suche nach Spuren, doch ich sah nichts. Ich dachte, alle Hirsche hätten sich zum Ruhen zurückgezogen. Vielleicht hatte das Wetter sie veranlasst, sich weniger zu bewegen. Gerade als ich dabei war, aufzugeben, bog ich auf die letzte Straße meiner gewohnten Route ein. Dort, mitten im Schnee, lagen Hirschspuren. Endlich. Ich stieg aus, um die Spuren genauer zu untersuchen. Diese waren tief eingeprägt. Es handelte sich eindeutig um einen gut großen Hirsch, wahrscheinlich einen Bock. Ich folgte den Spuren bis zum Straßenrand und bemerkte, dass sie in die falsche Richtung führten, geradewegs in den Staatswald hinein. Da es nicht der Haupteingang war, gab es keinerlei Beschilderung, außer einem alten, zerfransten, abgewaschenen Schild, das kaum zu erkennen war. Normalerweise hätte ich diese Gelegenheit verstreichen lassen, aber diese Saison war eine einzige Enttäuschung gewesen. An meinen üblichen Standorten hatte ich mehrere Wildkameras installiert, doch es gab keinerlei Lebenszeichen bis zu jenem Tag. Dieser frische Eindruck ließ mich alle Optionen überdenken. Naiv glaubte ich, dass dies meine Chance sei. Ich überlegte mir ein paar billige Ausreden, die ich jedem erzählen konnte, der mich darauf ansprach. Schließlich beschloss ich, es zu wagen. Ich parkte auf der anderen Straßenseite. Schließlich handelte es sich um eine sehr ländliche Straße, auf der niemand wirklich herkommen sollte. Ich sagte mir, es sei entschieden. Ich fuhr am Straßenrand an, zog meine Tarnkleidung an, besprühte mich mit Geruchsneutralisierer, damit mein Duft, falls ich gegen den Wind trat, verdeckt blieb, und band mir ein mit D-Estris getränktes Tuch an den Stiefel, um meine eigene Spur zu hinterlassen, die kein selbstachtungsvoller Bock ignorieren würde. Dann packte ich meine Ladenwaffe, setzte einen Zündsatz ein und steckte einige zusätzliche Pulver und Zündsätze in meine Tasche. Ich machte mich auf den Weg und begann, dem Hirsch zu folgen, Schritt für Schritt möglichst leise, denn je weniger Lärm, desto besser. Während ich den Schnee betrachtete, bemerkte ich, dass es wieder zu schneien begann. Man konnte hören, wie der Schnee beim Aufprall knackte. Die fallenden Flocken verwischten mein Sichtfeld zwar ein wenig, aber gerade genug, um die Spuren weiter zu verfolgen. Es schien, als fügte sich ein perfekter Sturm zusammen. Die Bedingungen waren ideal für die Jagd. Ich fühlte mich in meinem Element, als ich den Spuren erneut folgte, tiefer ins Dickicht, im Geiste eines Jägers, der aufmerksam lauscht, sieht und spürt. Je länger ich den Spuren folgte, desto schneller schien das Tier zu werden. Die Spuren wurden länger, die klar abgeprägten Hufabdrücke zogen sich in den Schnee, während die Schritte immer schneller und weniger sorgfältig gesetzt wurden. Zuerst war es ein Traben, dann entwickelte es sich zu einem richtigen Galopp. Wenn ich raten müsste, hatte etwas das Tier erschreckt, und ich begann zu befürchten, dass ich mich verraten hatte. Mein Gesicht rötete sich vor Aufregung, und der Schnee um meinen Kragen schmolz. Ich musste einen Moment innehalten und mich an einen Baum lehnen, um meine Silhouette zu brechen. Dort saß ich, ließ die Aufregung nach und analysierte jeden meiner Schritte. Doch der Schnee hörte nicht auf, und bald war ich von einer dünnen Schicht bedeckt. Plötzlich vernahm ich etwas. Ich spannte meine Ohren an und hörte ein leises Geräusch, Bewegung zu meiner Linken, ein sanftes Knacken des Schnees und das Brechen gefrorenen Unterholzes. Etwas kam auf mich zu. Mein Herz setzte einen Schlag aus und ich richtete mich langsam auf, hoffte, es sei ein Reh, vielleicht das Reh, dem ich mein selbstgebasteltes Dufttuch zu verdanken hatte. Doch dann dämmerte es mir. Es zog mit seiner Hinterpfote, es war bereits verletzt. Ich konnte hören, wie es mit der verletzten Pfote den Schnee aufriss und dabei Blätter und Schmutz mit sich riss. Moment. Nein, das war nicht sein Bein. Mir lief das Blut in den Adern kalt und mein Magen wand sich. Dieses Tier war kein gewöhnlicher Hirsch. In Wahrheit hatte ich noch nie etwas derart Ungeheuerliches gesehen. Meine anfängliche Aufregung wich rasch der Angst. Es war, als wäre ich ein verängstigtes Kind, das sich vor dem Monster unter seinem Bett fürchtete. Ich spürte eine bösartige Energie, die von diesem Wesen ausging. Es war nicht richtig, es konnte nicht real sein. Egal, was es war, es schien nicht von dieser Welt zu sein. Unheilig, als käme es direkt aus der Hölle, um uns zu quälen. Ich erstarrte. Meine einzige Hoffnung war, dass der Schnee meine Konturen verschwimmen ließ, so dass ich mich besser tarnen konnte. Nun konnte ich es klarer erkennen. Es hatte zwar edle Züge, war aber kein Hirsch. Sein Rücken war zu mir gewandt, gebückt, und es zog etwas hinter sich her, den Körper des Hirsches, den ich eigentlich verfolgte. Doch dieser war nicht einfach tot. Er war auf grausame Weise ausgenommen, durchbohrt und an den Rippen zerschmettert, splinternd und verdreht. Es zog ihn an seiner Hinterpfote, während die andere Pfote abgebrochen und an der Seite seines Kopfes zertrümmert war. Dieser Hirsch war nicht nur gestorben, er war in Qual gestorben. Ich starrte fassungslos, wie dieses Ungetüm das Reh durch den Wald schleppte und dabei eine Spur aus Blut und Galle hinterließ. Es stand auf einem dünnen, aber kräftigen Körper, abgemagert, aber dennoch stark, während sich die Sehnen unter seiner Haut abzeichneten. An manchen Stellen war die Haut nur noch das, was das Tier zusammenhielt. Seine Wirbelsäule und Rippen lagen freiliegend, als wäre das Fleisch längst abgefallen und unaufhörlich verrottend. Man sah, wie sich Schulterblätter und Muskeln verformten, während es das, was von dem Hirsch übrig war, hinter sich herzog. Dann drehte es sich um, eine groteske Verstellung. Sein Kopf war furchteinflößend. Es hatte kein richtiges Gesicht, sondern lediglich einen Schädel, von dem keinerlei Haut übrig war, nur zersplitterte, verkümmerte Fleischreste und Lumpenfragmente. Es besaß weder Nase noch Ohren, sondern nur leere Höhlen, aus denen ein schwacher, kalter Schimmer drang. Nur ein kleiner, weißer Lichtreflex verriet, dass es Augen gehabt haben musste. Dieses abscheuliche Wesen hatte auf dieser Erde keinen Platz. Meine Angst verwandelte sich in blinde Wut. Ich wollte es tot sehen. Tief in mir wusste ich, dass es nicht in diese Welt gehörte. Ich spannte meine klirrenden, frostigen Hände um meine Ladenwaffe, beugte mich zur Seite, um einen besseren Blick auf seine Flanken zu erhaschen, und nahm Ziel, direkt auf seine Brust. Ich drückte den Abzug und das Schwarzpulver zischte und explodierte am Ende des Laufs, so dass für einen Moment meine Sicht versperrt wurde. Als sich der Rauch verzog, sah ich mit Entsetzen, wie das Ungeheuer sich auf dem Boden wand, während es mit seinen Klauen tiefe Wunden in den freiliegenden Knochen riss und dabei sein eigenes Fleisch zerfetzte. Es taumelte, wand sich und stieß schrille, hohle Schreie aus, als ob alle sterbenden Tiere gleichzeitig weinten. Mich erschreckte es zutiefst. Ich bemerkte, dass mein Schuss eine Rippe durchbohrte. Ich schwöre, ich konnte durch das entstehende Loch hindurchsehen. Das Monster blickte dann wild umher, suchte verzweifelt nach seinem Angreifer. Plötzlich vernahm ich, wie es die Luft musterte. Nach einigen Atemzügen verstummte es, reckte langsam seinen Hals, bis es direkt zu mir herabblickte. Sein Blick bohrte sich in meine Stiefel, in mein verdammtes Dufttuch. Für einen Moment vergaß ich alles und beobachtete das Ungeheuer, als würde es auf den richtigen Moment warten, dass ich den nächsten Zug machte. Es schrie erneut, öffnete sein gewaltiges Maul und entblößte Reihen nadelartiger, grimmiger Zähne, während es Blut spuckte. In diesem Augenblick wusste ich, dass ich gefunden worden war. Ich sprang auf, der Schnee um mich herum wirbelte, als ich mich umdrehte und davonrannte. In der Nähe entdeckte ich einen dichten Kiefernwald, der als Versteck dienen könnte, und rannte so schnell ich konnte. Hinter mir hörte ich das kreischende Geschrei des Ungeheuers, gefolgt von einem dumpfen Aufprall. Ich duckte mich rechtzeitig, als ein Baumstamm über meinen Kopf donnerte. Ich vernahm ein schmerzhaftes Knacken, als die Wirbelsäule des Hirsches unter der Wucht zerbrach. Das Monster schrie erneut, und ich spürte die schweren Schritte, wie es mir nachjagte. Meine Lungen brannten, während ich mich tief in den Kiefern versteckte, ohne an etwas anderes zu denken, als nur wegzukommen. Ich hörte, wie es durch das Gestrüpp krachte. Mein Herz sank, als mir bewusst wurde, dass es näher kam. In meiner Verzweiflung riss ich das Tuch von meinem Stiefel und warf es so weit wie möglich weg, während ich an ihm vorbeirannte, bis ich hinter einem großen Baum Zuflucht fand. Mit meiner Ladenwaffe, in die ich soeben noch Pulver und Zündsätze geladen hatte, drückte ich die Vorrichtung an meine Schulter, fixierte meine Position und wartete. Die Äste knarrten, als das Monster sich näherte. Es schien, als würde es meine Spuren verfolgen. Ich konnte hören, wie es schwere Atemzüge ausstieß, als ob es mich suchte. Jede meiner Bewegungen ließ mich in schweißnassen Bann geraten. Nach einigen quälenden Minuten setzte ich zum Schuss an. Ich zielte erneut auf seine Brust, diesmal in der Hoffnung, das Monster endgültig zu stoppen. Ich drückte den Abzug und rannte sofort, während ich den Rückstoß spürte. Ich warf das Tuch, das mir einst als Köder gedient hatte, zur Seite. Es würde mich nur bremsen. Ohne mich umzusehen, rannte ich durch den dichten Kiefernwald, meine Hände und mein Gesicht bereits von Zweigen und scharfkantigem Schnee zerschnitten. Ich hörte das unaufhörliche Kreischen und Scharren des Ungeheuers, das in der Nähe blieb, während ich weiterlief. Schließlich erreichte ich eine ebene Stelle, die direkt zur Straße führte. Mein Auto lag dort. Meine Lungen brannten, als ich den Hügel hinaufstürmte. Gerade als ich die Tür erreichte, spürte ich, wie mein Fuß im Schnee hängen blieb. Mit einem letzten Kraftakt befreite ich mich, stürzte in mein Auto und schloss eilig die Tür. Ich startete den Motor, während ich zitternd meine Schlüssel aufsammelte. Als ich in den Rückspiegel blickte, sah ich nur den düsteren Wald. Doch tief in meinem Inneren nagte die Furcht, dass dort noch etwas lauerte. Die Heimfahrt war eine Mischung aus Erleichterung und unheilvoller Beklommenheit. Später, als ich zu Hause saß, überkam mich ein Gefühl der Unruhe. Mein Hund fand einen Stiefel am Waldrand, und es war derselbe Stiefel, den ich an jenem Tag verloren hatte, obwohl er meilenweit entfernt gewesen war und nun wieder auf meinem Grundstück lag. Auch weitere persönliche Gegenstände, meine Mütze, meine Waffe, deren Lauf gebrochen und verdreht war, sogar das verdammte Dufttuch, erschienen auf einem Holzstapel vor meinem Haus. Es war, als hätte etwas sie mir gebracht, um mich zu quälen, um mir zu zeigen, dass es da draußen ist. Seitdem jage ich nicht mehr allein. Immer wenn ich an den Wald denke, sehe ich jenes Wesen, wie es hinter Bäumen lauert, sich in den Schatten verbirgt und mich mit seinen abgrundtiefen Augen beobachtet, die in Bereiche blicken, die mein Licht nicht erreicht. Ich kann das Gefühl nicht abschütteln, dass es mich verspottet und herausfordert, wieder hineinzugehen. Immer wieder höre ich nachts sein Kreischen und das Klappern seiner Klauen. Ich weiß nicht, warum es aufhörte, als ich die Straße erreichte. Vielleicht hat mein Stiefel den entscheidenden Unterschied gemacht. Oder vielleicht hat es ihn ergriffen. Ich weiß es nicht. Aber ich lebe noch und dafür bin ich dankbar. Und was meinte der Jagdbeauftragte, als er sagte, dass es zu gefährlich sei, auf dieser Seite der Straße zu jagen? Weiß er etwa, was da draußen wirklich vor sich geht? Geht nicht zu weit in diese geschützten Wälder. Sie beherbergen Dinge, die nicht von dieser Welt sind. Diese Gebiete sind Zufluchtsorte für Wesen. Und es lässt mich vermuten, dass jene Feuerwachtürme nicht nur nach Bränden Ausschau halten, sondern auch andere Dinge überwachen. Rangerstationen sind keine Touristenfallen. Die Menschen, die sich verirren oder verschwinden, sind nicht einfach verloren, sondern vielleicht wurden sie zu Opfern dieser Kreaturen. Die unglücklichen Seelen, die diesen Wesen gefielen, bleiben unbemerkt, während die Allgemeinheit in Sicherheit und Unwissenheit lebt. Bestimmt gibt es Leute, die über diese Dinge Bescheid wissen und sie erforschen. Ich beginne persönlich zu glauben, dass wir nicht die höchsten Raubtiere sind, für die wir uns halten, und dass es in dieser Welt Dinge gibt, die wir niemals verstehen werden. Ich durchstreife diese Landstraßen schon so lange, wie ich mich erinnern kann. In dieser Gegend aufzuwachsen, bedeutete kaum etwas anderes zu tun, als Eichhörnchen zu jagen, in Bachbetten zu fischen und den Nachbarn unter die Arme zu greifen, wenn sie zusätzliche Kraft benötigten. Es war ein annehmbarer Tausch. Sie ließen mich ihr Land durchstreifen, um Wild zu finden, und ich reparierte Zäune oder fing verirrte Kühe ein, wann immer man mich darum bat. Diese Routine gefiel mir sehr, bis ich von jenem alten Haus hörte, das tief in einem vergessenen Tal versteckt lag. Von außen war es anders als jede heruntergekommene Hütte, die ich je gesehen hatte. Trotz des verrosteten Blechdachs wirkte das Gebäude solide. 2 Stockwerke fein gearbeitetes Holz mit allen intakten Fenstern. Man konnte förmlich spüren, dass es bei seiner Errichtung ein Vermögen gekostet haben musste. Hinter dem Haus stand ein halb eingestürztes Gebäude, über das alle nur flüsterten. Sie nannten es die Sklavenhütte und niemand wollte etwas über seine Geschichte erzählen. Selbst der Bauer, der das Land besaß, schwieg, wenn man ihn darauf ansprach. Er hatte eine strikte Regel für mich. Ich durfte in den umliegenden Wäldern so viel jagen, wie ich wollte, aber ich sollte niemals einen Fuß in dieses Haus setzen. Er behauptete, dort sei seine Ausrüstung gelagert und sorgte sich, dass ich mir an verrotteten Brettern oder verrosteten Nägeln verletzen könnte. Das ergab durchaus Sinn und ich respektierte ihn genug, um mich an diese Regel zu halten. Den Großteil der Tage hielt ich Abstand, aber etwas an diesem stillen Gebäude ließ es unmöglich werden, es zu ignorieren. Ein- oder zweimal schlich ich mich heimlich hinein, nur um einen kurzen, leisen Blick zu erhaschen, meist um zu überprüfen, ob die Böden noch stabil waren. Der Bauer erfuhr nie etwas davon und ich erzählte es auch keinem. Nächte in diesem Haus brachten die seltsamsten Eindrücke mit sich. Mein Stiefvater und ich jagten einst Waschbären auf den Feldern in der Nähe des Hauses. Wir schalteten unsere Taschenlampen aus, um unsere Nachtsicht zu bewahren, hockten im hohen Gras und warteten. Manchmal bemerkten wir ein schwaches Glimmen, das über die oberen Fenster zog. Es sah genau aus wie eine einzelne Kerze, die von Raum zu Raum wanderte, zu gleichmäßig, um nur Mondlicht zu sein, das an Glas reflektierte. In diesem Tal gab es keine Straßen in der Nähe, und wir waren die einzigen mit Taschenlampen, die wir ausgeschaltet hielten. Das ergab überhaupt keinen Sinn. Mein Stiefvater warf mir immer misstrauische Blicke zu, als wollte er sagen, frag nicht nach, während ich stumm auf diese Fenster starrte, zu ängstlich, um auch nur zu blinzeln. Der Wendepunkt kam an einem Tag, der mild begann. Ich war unterwegs, um rote Füchse und Eichhörnchen unter den großen Eichen nahe dem Haus zu suchen. Der Himmel war klar, es wehte kaum ein Hauch von Wind. Dann, ohne Vorwarnung, zog der Wind auf und die Temperatur stürzte ab. Ich spreche nicht von einer leichten Kälte, sondern von einer, die einem förmlich unter die Haut ging. Meine dünne Jacke schützte nicht. Jeder Windstoß fühlte sich an, als würde er mich zerschneiden. Mir wurde klar, dass ich ein paar Meilen von zu Hause entfernt war und absolut keinen Unterschlupf in Sicht hatte. Ich hatte keine andere Wahl, als den einen verbotenen Ort aufzusuchen. Zögernd betrat ich die Veranda. Die Warnung des Bauern hallte in meinem Kopf, doch meine tauben Finger umfassten trotzdem den Türknauf. Der Wind heulte hinter mir und drohte mir den Atem zu rauben, wenn ich noch einen Moment draußen blieb. Also stieß ich die alte Tür auf und glitt in einen Flur mit schwachem Licht. Sofort verschwand die beißende Kälte und eine seltsame Stille umhüllte mich. Meine Wangen brannten, als erneut Blut floss, und das Gefühl war auf unerwartet tröstliche Weise da. Ich erinnere mich, dass ich dachte, das kann nicht real sein, denn der Wandel war so abrupt, als wäre ich in eine andere Welt übergetreten. Ich nahm mir einen Moment, um meine Umgebung zu mustern. Die Ausrüstung des Bauern, Drahtschneider, Zaunpfähle, ein paar große Werkzeugkisten, war entlang der Wände aufgereiht. Staub schwebte über den Boden im schwachen Licht, das durch die Fenster drang. Die Handwerkskunst war beeindruckend, besonders für ein so altes Haus. Glatte Holzverkleidungen, eine stabile Treppe und hohe Decken, die es eher wie ein Herrenhaus als ein Bauernhaus wirken ließen. Trotz des Schmutzes hatte es eine ruhige Anmut. Doch da war noch etwas anderes. Ein prickelndes Gefühl tief in meinem Inneren, das mich zur Vorsicht ermahnte. Ich redete mir ein, es sei nur der Adrenalinschub, in einen verbotenen Ort zu treten, die Angst, erwischt zu werden. Doch ein Teil von mir vermutete, dass es noch einen anderen Grund gab, warum der Bauer darauf bestand, dass niemand diesen Ort betrat. Ich hatte das Gefühl, dass ich mehr als nur in privatem Besitz eingedrungen war. Mein Gewehr hing noch immer über meiner Schulter, aber ich konzentrierte mich mehr auf die Stille, die nur vom dumpfen Heulen des Windes draußen unterbrochen wurde, während ich weiter in den Flur trat. Jeder meiner Schritte schien zu hallen, als würde das Haus selbst zuhören. Meine Augen glitten zu einer Tür am Ende des Flurs, die in ein unbekanntes Reich führte. Ein Staubwirbel blitzte im Licht auf, als ich mich bewegte, und mein Herz pochte heftig in meiner Brust. Ich war noch nie so tief hineingedrungen, und das ohne die Absicht, einfach nur umherzuwandern. Ich stand da und sagte mir, ich müsste mich nur kurz aufwärmen und dann wieder gehen. Doch nach einem Moment nagte die Neugier an mir und flüsterte, dass ich vielleicht ein wenig mehr erkunden sollte. Das Haus war still und wartete, und eine kleine Stimme in meinem Kopf bestand darauf, dass manche Grenzen nicht überschritten werden sollten. Ich versuchte, diesen Gedanken beiseite zu schieben und fragte mich, was sich in einem Ort wie diesem verbergen könnte. Draußen peitschte der Wind gegen die alten Wände, drinnen lastete eine undefinierbare Schwere. Meine Finger schwebten zögernd über dem Türgriff am Ende des Flurs, unschlüssig, ob ich ihn öffnen oder mein Versprechen halten sollte. Das Glimmen, das ich in der Nacht gesehen hatte, flackerte in meinen Gedanken auf. Ich konnte nicht sagen, was beunruhigender war, die Vorstellung, allein in diesem Haus zu sein, oder die Idee, dass ich es vielleicht doch nicht war. Ich legte meine Hand für einen Moment auf den kalten Metallknauf und hatte fast das Gefühl, eine Bewegung hinter jener Tür zu hören. Nur ein leises Rascheln, als würde jemand sein Gewicht verlagern. Es hätte das Knarren des Gebäudes sein können oder der Wind, der eine Lücke in den Brettern fand. Ich wusste nicht, was ich glauben sollte. Alles, was ich wusste, war, dass ich am Rande von etwas stand, das ich bereuen könnte. Dieser flüchtige Moment der Unentschlossenheit reichte aus, um mir klarzumachen, dass es kein Zurück mehr gab. Ich stand in jenem dämmerigen Flur, zögernd vor einer abgenutzten Tür, deren Kanten von jahrelanger Vernachlässigung abgetragen waren. Vor wenigen Momenten war das alte Haus totenstill gewesen, und nun schien es im gleichen Takt wie ich zu atmen. Die Tür vor mir wackelte leicht, als wollte sie mich einladen, eine letzte Grenze zu überschreiten. In der Stille klang der Wind draußen fern wie ein ferner Chor, und mein Geist schwankte zwischen dem Drang, in die Kälte zurückzukehren, und dem Verlangen, sich dem Sog von etwas Unheimlichem zu ergeben. Ich stieß die Tür auf und lugte eine knarrende Treppe hinunter. Sie führte in eine tintenschwarze Dunkelheit, die jeden meiner Instinkte anschreien ließ, umzukehren. Der einzige Grund, weiterzugehen, war jene kleine Stimme des Stolzes in meinem Kopf, die sich weigerte zuzugeben, dass ich Angst hatte. Mit einer zitternden Taschenlampe in der Hand und meiner Schrotflinte über der Schulter tastete ich mich Schritt für Schritt hinunter. Jede Stufe ächzte unter meinen Stiefeln, und die abgestandene Luft schlug mir mit einem Gemisch aus feuchter Erde und Fäulnis ins Gesicht, eine Warnung, dass das, was sich unten verbarg, nicht für neugierige Blicke bestimmt war. Halbwegs den Weg hinunter verschwand das wohltuende Gefühl der Wärme, das ich oben gespürt hatte. Es war, als würde ich in eine ganz andere Welt eintreten, eine, die elektrisch geladen schien. Es fiel mir schwer zu sagen, ob es nur meine Nerven waren oder etwas Tieferes, das diese Spannung erzeugte. Die Taschenlampe flackerte und warf unsichere Lichtstrahlen an die Wände. Spinnweben schaukelten wie Vorhänge und gaben den Eindruck, dass hier seit Ewigkeiten niemand mehr einen Fuß gesetzt hatte. Dennoch konnte ich den Verdacht nicht abschütteln, dass ich nicht allein war. Unten, öffnete sich der Keller zu einem beengten Raum. Die Wände bestanden aus grobem Stein und staubige Regale säumten den Umfang. Soweit ich sehen konnte, waren diese größtenteils leer, bis auf ein paar verrostete Dosen und Glasgefäße, die so trüb waren, dass man nicht mehr erkennen konnte, was sie einst enthielten. Ich schwenkte die Taschenlampe, um mich zu orientieren, und jedes Mal, wenn der Strahl eine neue Ecke erhellte, hatte ich fast das Gefühl, eine Gestalt in den Schatten kauern zu sehen. Da fiel der Lichtstrahl auf etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. An der hintersten Wand waren große Eisenketten direkt in den Stein eingelassen. Diese endeten in einem Satz ebenso verrosteter Handschellen. Das Metall sah uralt aus, gezeichnet von mehr Jahren, als ich zählen konnte. Obwohl ein Teil von mir sich nicht nähern wollte, zog mich die Präsenz dieser Ketten an. Sie erzählten eine Geschichte, über die nie gesprochen wurde, eine düstere Erinnerung daran, dass dies nicht nur irgendein altes Haus war, sondern ein Ort, der womöglich ganze Leben verschlungen hatte. Als ich mich näherte, breitete sich ein eiskaltes Grauen in meinem Bauch aus. Der Staub bedeckte die Ketten, aber man konnte noch schwache Kratzer erkennen, als hätten jemand oder etwas verzweifelt dagegen angekämpft. Mein Atem stockte, als ich meine Hand ausstreckte und mit den Fingerspitzen an die Handschellen klopfte. Sie erzeugten einen dumpfen Klang, der in dem stillen Raum zu laut widerhallte, so sehr, dass ich mit zusammengebissenen Zähnen dasitzen blieb. Plötzlich hallte ein donnerndes Krachen von oben wieder, als würde die Decke kurz davor sein, einzustürzen, und eine Staubwolke ließ mich zusammenzucken. Fast verlor ich den Halt an der Taschenlampe, während mein Herz bis zum Ohr hämmerte. Ich stand da und wartete auf ein weiteres Krachen, einen Schrei, irgendetwas, das den Lärm erklären konnte. Doch es folgte nichts, nur eine völlige Stille, die fast vorwurfsvoll wirkte, als hätte das Haus mich beim Eindringen in den verbotenen Bereich ertappt. Mein gesunder Menschenverstand sagte mir, dass ich jetzt gehen müsse. Ich drehte mich um und kämpfte mich hastig zurück zur Treppe. Meine Füße stolperten in meiner Eile und jede Stufe ächzte, als könnte sie unter mir zusammenbrechen. Aber das spielte keine Rolle. Ich musste diesem erdrückenden Raum entkommen, in dem jede Sekunde wie eine Ewigkeit schien. Oben angekommen, schloss ich die Tür hinter mir und atmete die etwas frischere Luft des Flurs ein. Doch etwas hatte sich verändert. Die zuvor sanfte Wärme war verschwunden, ersetzt durch eine schwere Atmosphäre, die auf meinen Schultern lastete. Die Stille war noch immer da, aber sie hatte nun Gewicht, fast wie eine tadelnde Präsenz. Ich hob den Blick zu den Fenstern. Draußen war der Wind auf ein nervöses Flüstern abgeflaut, als hätte die Natur innegehalten, um zu beobachten, was ich als nächstes tat. Mit fest umklammerter Schrotflinte eilte ich zur Vordertür, ohne einen Blick zurück in den Flur zu werfen. Tief in mir trug ich den Wunsch, einfach nach Hause zu rennen und dieses ganze Abenteuer zu vergessen. Doch ein anderer Teil drängte mich, jeden Raum zu durchkämmen, bis ich jedes letzte Geheimnis aufgedeckt hatte. Dennoch war es unmöglich, länger zu bleiben, nicht nachdem ich jene Eisenketten gesehen und die Tür oben in einem bedrohlichen Timing zuschlagen gehört hatte. Als ich die Veranda betrat, spürte ich erneut den kalten Stich auf meinem Gesicht, doch das war eine Erleichterung verglichen mit der erstickenden Luft im Keller. Ich ging zügig über den überwucherten Hof, ohne die Haustür hinter mir zu schließen, und als ich über meine Schulter blickte, sah ich die gähnende Dunkelheit des Eingangs, die mich herausforderte, zurückzukehren. Es war ein stilles Versprechen, dass das, was ich entdeckt hatte, nur ein Bruchteil der wahren Geschichte war. Je weiter ich von jener bedrohlichen Struktur entfernt war, desto mehr schossen mir Fragen durch den Kopf. Wer hatte diese Ketten angebracht? Warum waren sie so tief in einem Ort verankert, der immer noch ein Gefühl der Beklommenheit ausstrahlte? Wusste der Bauer mehr, als er zugab? Egal wie oft ich zurückblickte, das Haus blieb still und undurchschaubar, als trüge es tausend Geschichten in seinen verrotteten Knochen, die nur darauf warteten, von einer unglücklichen Seele enthüllt zu werden. Als ich um die Grundstücksgrenze bog, beruhigte sich mein Atem zwar etwas, aber das nagende Unbehagen blieb. Dieses Erlebnis hatte mich erschüttert. Ich war mir unsicher, ob ich das Haus jemals wieder mit den gleichen Augen sehen oder überhaupt noch sehen wollte. Eines war gewiss. Je tiefer ich in diesen Ort vorgedrungen war, desto mehr schien er einen eigenen Herzschlag zu haben. Und damit war er keineswegs zu unterschätzen. Ich verließ das Haus, während der Himmel noch in jenem Halbdunkel des frühen Morgens hing, in der Hoffnung, noch ein paar Wildtiere zu erspähen, bevor es zu warm wurde. Meine beiden Hunde, Duke und Jack, stiegen munter aus dem Truck und liefen auf den Pfad, normalerweise stets bereit, loszustürmen. Doch gleich zu Beginn war etwas merkwürdig. Der ganze Ort war so still, dass er förmlich vor Spannung zu summen schien. Keine entfernten Vogelrufe, nicht einmal ein einzelnes zirpendes Grillen. Ich war es gewohnt, dass der Wald vor Geräuschen nur so wimmelt. Eichhörnchen, die durchs Unterholz huschen, Krähen, die oben kreischen, oder das leise Knirschen von Blättern, wenn ein Reh davonläuft. An jenem Morgen jedoch lag nichts dergleichen in der Luft. Ich erinnerte mich daran, wie ich erwartungsvoll zu den Hunden blickte, in der Hoffnung, dass sie wie sonst herumstöbern würden, mit wedelnden Schwänzen, als würden sie für einen Werbespot für Hundefutter posieren. Stattdessen blieben beide dicht an meinen Füßen. Jack hielt sogar inne und starrte in die Baumgrenze, als erwartete er, dass jeden Moment etwas aus dem Dickicht hervorbrechen könnte. Ich versuchte, das mulmige Gefühl im Bauch beiseite zu schieben und mich auf meine Aufgabe zu konzentrieren. Ich war ja hier, um zu jagen oder zumindest herauszufinden, was sich in der Umgebung regte. Also ging ich weiter den Pfad entlang und suchte nach Spuren auf dem Boden. Merkwürdigerweise entdeckte ich kaum irgendwelche Anzeichen kürzlicher tierischer Aktivität. Keine Rehspuren, kein Kojotenstreif oder sonst etwas, das darauf hindeutete, dass hier vor kurzem ein Lebewesen vorbeigekommen war. Normalerweise würden meine Hunde mir schon den Weg zu einer frischen Spur zeigen, doch diesmal gab es nichts zu berichten. Nach ein paar Stunden, in denen ich mich durch dichtes Unterholz kämpfte und keinerlei Spur von Wild fand, bog ich in Richtung eines kleinen Bachs ab, den wir bereits passiert hatten. Vielleicht hatte sich der Wald verschlossen. Vielleicht würde das Wasser bessere Chancen bieten. Denn Angeln war immer mein Notfallplan. Es ist nur ich, eine Angelschnur und die ruhige Spiegelung des Himmels im Wasser. Doch auch am Bach herrschte diese drückende Stille, als hätte selbst der Wind Angst, die Blätter zu rühren. Einen Köder in den Bach zu werfen, fühlte sich an, als würde man eine Nadel in einem stillen Auditorium fallen lassen. Duke und Jack setzten sich an das Ufer, sahen mich an, als wollten sie mit stummer Verwirrung ausdrücken, warum oben kein einziger Vogel zu sehen war. Ich zuckte mit den Schultern und dachte, vielleicht hatten sich die Wetterbedingungen verändert oder etwas hatte das Wild früher erschreckt. Dennoch machte mich diese unheimliche Atmosphäre nervös. Doch dann, fast als wäre es ein Trost, spürte ich einen Ruck an der Angelschnur, fast wie eine kleine Erleichterung. Vielleicht brauchte ich nur einen schönen Fang, um mich daran zu erinnern, dass die Natur manchmal einfach einen schlechten Tag hat. Der Fisch leistete ordentlich Widerstand, aber innerhalb weniger Minuten hatte ich ihn in den seichten Gewässern eingezogen. Es war seltsam, wie schnell er sich für den Köder entschied, aber ich beschwerte mich nicht. Immerhin war etwas passiert. Ich hob ihn hoch und ließ für einen Moment das Sonnenlicht auf seinen Schuppen glitzern. Es war fast normal, nur ein Fischer und sein Fang. Auch die Hunde schienen wieder munter zu werden, als hätten sie gehofft, dass sich endlich das merkwürdige Gefühl legen würde. Doch selbst als ich den Fisch in der Hand hielt, brach die Stille in den Bäumen nicht. Kein quakendes Froschgeplätscher, keine surrenden Insekten in der Nähe des Wassers. Es war, als hätte alles, was einen Herzschlag hatte, diesen Ort verlassen und mich und die Hunde mit der plötzlichen Leere allein gelassen. Hätte ich klüger sein können, hätte ich den Fisch sofort zurückgeworfen und den Tag abgebrochen, doch ich bin ein störrischer alter Geist und ich kam hinaus, um den Tag zu genießen, ob in Stille oder nicht. Das war jedenfalls mein Gedanke zu jener Zeit. Was ich jedoch nicht wusste, die unheimlichste Entdeckung lag noch vor mir. In jenem Moment zählte ich nur die Stunden, bis ich wieder in meinen Truck steigen und diesen beunruhigenden Schweigeplan verlassen konnte. Der Gedanke, weiterzugehen, fühlte sich falsch an, aber ich redete mir ein, es sei nur Aberglaube, und setzte meinen Weg fort, mit dem Fisch in der Hand und den Hunden, die mir hinterher trotteten, ohne zu ahnen, wie sehr sich der Tag noch verändern würde. Ich machte am Bach ein kleines Feuer an, in der Annahme, dass ein frisch gefangener Fisch ein anständiges Frühstück abgeben würde. Die Hunde standen mir dabei zu beiden Seiten, sichtlich unruhiger als sonst, während ich wie gewohnt Zweige sammelte und versuchte, eine kleine Flamme zu entfachen. Duke und Jack blickten immer wieder in die Bäume, als erwarteten sie, dass jederzeit ein Bär heraustürmen könnte. Aber kein Ast raschelte, kein Vogel flog vorbei, die absolute Stille ließ den Eindruck entstehen, wir wären Eindringlinge in einem Gebiet, das uns nicht gehörte. Da ich hungrig war und die unheimliche Stille mich zunehmend nervte, konzentrierte ich mich darauf, den Fisch zu braten. Sobald das Feuer richtig loderte, warf ich etwas Crisco in die Pfanne und beugte mich hinunter, um den Fisch auszunehmen. Normalerweise würde ich dabei etwas plappern, dass es der schmutzige Teil des Prozesses sei, doch diesmal verstummte ich, als das Messer gerade durch den Bauch schnitt. Unmittelbar konnte ich in das Innere blicken, und da wimmelte es. Ein Schwarm langer, dunkler Parasiten, der sich unaufhörlich wand und drehte, so dass das Fleisch des Fisches mehr wie Würmer als wie Fleisch aussah. Es war widerlich, als würde man in einen verrotteten Baumstamm schneiden und entdecken, dass er von Insekten wimmelt. Nur war es noch schlimmer, weil ich es in meinen Händen hielt. Duke stieß ein tiefes Winseln aus, und ich stand da und überlegte, ob ich das Ganze lieber wieder in den Bach werfen sollte. Doch das schien, als würde ich das Wasser verunreinigen, also warf ich den Fisch stattdessen ins Feuer. Die Parasiten begannen in den Flammen zu zischen und zu knistern und verströmten einen derartig widerlichen Geruch, dass mir der Magen umdrehte. Es war nicht nur der übliche Gestank von gebratenem Fisch, es war ein fauler chemischer Geruch, der sich an meiner Kleidung festsetzte. Ich wich zurück, spritzte etwas Bachwasser über meine Hände, bis sie taub vor Kälte waren. Genau in diesem Moment beschloss ich, dass diese Wälder einen Hinweis brauchten. Die Ranger sollten vielleicht die Wasserqualität überprüfen oder die Fischpopulation testen. Ich schob etwas Erde ins Feuer, machte mich auf den Weg zurück zu meinem Truck und plante, unterwegs noch an der Rangerstation vorbeizuschauen. Die Hunde schienen ebenfalls erleichtert zu sein und liefen ein paar Schritte voran, blieben aber dicht an meiner Seite, statt wie sonst vorauszulaufen. Das nahm ich als Bestätigung, dass wir hier wirklich weg mussten. Ab und zu hielt ich inne, lauschte auf jedes Geräusch, den Ruf einer Eule, das Rascheln eines Eichhörnchens, ein Knacken im Gebüsch, aber es blieb alles absolut still. Je länger ich so weiterging, desto fremder wurde der Wald. Keine zwitschernden Vögel, keine Bewegung in den Bäumen. An den Stellen, wo ich sonst oft Rehe oder Füchse gesehen hatte, schien das Unterholz unberührt, als hätte es niemand betreten. Die Stille war so vollkommen, dass jeder Schritt auf dem Laub unter meinen Füßen in meinen Ohren widerhallte, als wäre der Wald selbst gestorben. Doch während die Blätter und das Gras so lebendig aussahen wie immer, begann plötzlich ein feiner Dunst durch die Luft zu ziehen. Ich sprach nicht von Morgennebel oder Rückständen des Feuers. Es war mehr wie ein schwacher, anhaltender Dampf, der sauer und fast schon ätzend roch, als wäre etwas Chemisches verrottend ausgetreten. Die Hunde husteten und schnauften, eindeutig keine Fans dieses Geruchs. Ich blickte mich um in der Hoffnung, einen verrottenden Kadaver zu entdecken, aber es gab keine Spur von etwas Totem. Nur mehr Stille und dieser unheimliche Dunst. Während ich weiterging, wuchs in mir das Gefühl, dass jeder Moment in dieser Umgebung ein Risiko darstellte. Die Welt schien falsch zu sein, und es ging nicht mehr nur um den Fisch. Ich stellte mir vor, wie ein ganzes Wassersystem von diesen sich windenden Parasiten infiziert sein könnte, oder ob etwas Größeres die Tiere vertrieben hatte. Mein Gewehr hing zwar noch über meiner Schulter, aber es gab mir diesmal kein Gefühl der Sicherheit. Wie verteidigt man sich gegen etwas Unsichtbares? Etwas, das Fische derart befallen kann, dass es scheint, als hätte die Kreatur von Anfang an keine Chance gehabt. Mein Plan war einfach, zurück zum Truck auf die Straße und diesen Befund den Rangern melden. Die Hunde schienen meinen Plan zu verstehen, denn sie blickten mir immer wieder ängstlich zu, blieben nah an meiner Seite, statt vorauszulaufen. Immer wieder hielt ich inne, lauschte auf ein Lebenszeichen, das Rufen einer Eule, das Rascheln im Gebüsch, aber alles blieb stumm. Ich erinnerte mich an frühere Gefahren, Konfrontationen mit territorialen Bären, zufällige Begegnungen mit Leuten, die illegale Anbauflächen bewachten. Das waren Bedrohungen, mit denen ich umzugehen wusste. Bei einer Bärenbegegnung konnte man stehen bleiben, mit einem Warnschuss oder durch geschicktes Reden die Situation entschärfen. Aber das hier fühlte sich an, als würde man in einen Albtraum eintreten. Vielleicht war es ein freakiges Naturphänomen oder etwas völlig anderes. Ich wollte es nicht herausfinden. Als mir der Truck in den Sinn kam, beschleunigte ich meinen Schritt. Ein einziger Gedanke ließ mich nicht los. Ich hatte den Fisch ins Feuer geworfen, und ein Teil von mir wünschte, ich hätte ihn lieber behalten können, um ihn einem Ranger zu zeigen. Doch ich war nicht bereit, durch die Asche nach diesem infizierten Haufen zu kramen. Vor allem nicht, da die Hunde so nervös waren. Jack stupste mir immer wieder mit der Nase an die Rückseite meines Knies, als wollte er sagen, dass wir uns beeilen mussten. Und so argumentierte ich nicht mit ihm. Je weiter ich ging, desto offensichtlicher wurde, dass der Wald sich entleert hatte, als ob er einen Grund hatte und ich meine Gegenwart nicht länger duldete. Ich hoffte nur, dass ich entkommen würde, bevor ich herausfinden musste, woran das lag. Der saure Dunst, der infizierte Fisch, die drückende Stille, all dies schien mich in eine Richtung zu drängen, hinaus aus diesem Ort. Entschlossen, zu meinem Truck zurückzukehren und so weit wie möglich von diesem Ort wegzukommen, beschleunigte ich meinen Schritt. Als ich schließlich in die Lichtung kam, in der mein Truck geparkt war, überkam mich eine Welle der Erleichterung. Doch zugleich konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass wir verfolgt wurden, vielleicht schon von Weitem. Ich suchte hastig mit den Schlüsseln, während die Hunde unruhig bellten und an der Tür krateten. Kaum hatte ich die Tür geöffnet, sprangen sie fast hinein. Ich schloss sie eilig, startete den Motor und riss über den staubigen Weg, während Kies hinter meinen Reifen herausschleuderte. Ich zwang mich, nicht in den Rückspiegel zu schauen. Tief in mir fürchtete ich, eine Gestalt zwischen den Bäumen zu erblicken, etwas, das in keinem Wald existieren sollte. Meine Kleidung klebte vom Schweiß und der Gestank in der Nase ließ mich an nichts anderes denken als an diesen abscheulichen, sich ausbreitenden Geruch. Ein Teil von mir wollte glauben, dass wir dem Albtraum entkommen waren, aber ein Knoten der Angst blieb. Der Wald hatte sich lebendig angefühlt, doch auf eine falsche, drückende Weise, und ich wusste, dass ich mich dem stellen musste, was da draußen war, oder zumindest die Warnung weitergeben würde. Zu Hause im Truck saßen die Hunde im hinteren Sitz, beide schwer atmend. Normalerweise beruhigt sie eine warme Fahrt, aber an diesem Tag, selbst hinter verschlossenen Türen, hielten sie ihre Ohren gespitzt und ihre Blicke auf die vorbeiziehenden Bäume gerichtet. Der Gedanke brannte in mir, wenn etwas den ganzen Wald zum Schweigen bringen, die Fische infizieren und zwei erfahrene Jäger in Angst versetzen kann, wie sollte ich mich dann verteidigen oder andere warnen, bevor es schlimmer wird? Ich mochte diesen Ort zwar vorerst verlassen haben, doch tief im Inneren wusste ich, dass ich ihm nicht wirklich entkommen war. Ich erhielt die Einladung an einem ruhigen Donnerstag. Mein Kumpel Danny rief mich an und bot mir eine einmalige Gelegenheit an, einen Jagdausflug in Nordbritisch-Kolumbien auf einem Land, das ausschließlich für Einheimische und ihre Gäste reserviert war. Ich hatte nur Gerüchte über solch unberührte Wildnis gehört, die kaum von Außenstehenden betreten wird, also war meine Antwort ein sofortiges Ja. Ehe ich mich versah, packte ich meine Ausrüstung in meinen Truck und überprüfte jedes einzelne Gerät doppelt. Danny erwähnte, dass wir die einzigen Außenstehenden in der Gegend sein würden, was der Reise ein merkwürdiges Gefühl von Privileg und Vorsicht verlieh. Es lag eine gewisse Aufregung in der Luft, als wir in einem kleinen Konvoi, Danny, ich und ein paar weitere Personen, unter ihnen zwei Bandmitglieder, die die Genehmigungen organisiert hatten, aufbrachen. Die Fahrt selbst schien endlos. Wir rasten über schmale Straßen, an denen kaum Schilder zu finden waren, und dichte Baumkronen wölbten sich über uns, was deutlich machte, dass dies kein typischer Touristenstopp war. Es gab keinerlei Radiosignal, also hielten wir uns gegenseitig mit Witzen und halb ausgetüftelten Legenden über den Deep North wach. Manche Geschichten waren lustig, andere düster. Eine Erzählung über den Highway of Tears brannte sich länger in meinen Gedanken ein, als mir lieb war. Es war nur eine beiläufige Erwähnung gewesen, aber sie setzte den Ton. Spät am Nachmittag erreichten wir den Ort, der als unser Basislager ausgewiesen war. Eine kleine Lichtung in der Nähe eines gewundenen Baches. Das Ausladen der Ausrüstung schien Stunden zu dauern. Zelte wurden aufgestellt, Kochutensilien aus Kisten geschüttelt und die Bandmitglieder führten uns in einige Grundregeln ein. Man durfte nicht alleine umherirren und sollte immer jemandem mitteilen, wohin man ging. Sie sagten, sie würden jeden in dem Gebiet aus Sicherheitsgründen im Blick behalten. Das war theoretisch beruhigend, ließ mich aber auch fragen, was passieren könnte, wenn in der ersten Nacht jemand Unerwartetes auftauchte. Wir ließen uns um das Lagerfeuer nieder und wechselten uns ab, während wir unsere Pläne für die nächsten Tage teilten. Wir wollten uns in Paaren oder Dreiergruppen aufteilen, um das Gebiet nach Elchen oder Karibus abzusuchen und uns abends wieder treffen. Ich versuchte, die ruhige Atmosphäre in mich aufzunehmen, die kühle Luft, das entfernte Quaken von Fröschen im Wasser, und dennoch lag eine anhaltende Spannung in der Gruppe. Vielleicht war es nur mein Überdenken, aber selbst Danny schien gespannter als sonst. In den nächsten Tagen wanderten wir tiefer in die Landschaft hinein. Wir folgten Wildpfaden durch dichtes Gestrüpp, kletterten über umgestürzte Baumstämme und hielten inne, sobald wir in der Ferne Äste knacken hörten. Ab und zu fanden wir frische Spuren oder Exkremente, doch die Tiere blieben scheu. Eines Abends scherzten wir sogar, dass die Tierwelt wusste, dass wir Außenstehende waren und sich deshalb von uns fernhielten. Am vierten Tag nahm die Sache eine seltsame Wendung. Auf einem schmalen Pfad fiel mir im Matsch ein Fußabdruck auf, der zu keinem von uns passte. Zu klein, vielleicht ein anderer Tritt. Einige Meter weiter fanden wir einen weggeworfenen Essensbeutel, der teilweise im Dreck vergraben war. Es hätte jedermanns Müll sein können, aber die Bandmitglieder tauschten besorgte Blicke aus. Sie bestanden darauf, dass sich sonst niemand in der Gegend angemeldet hatte. Das ließ mich mit einem unruhigen Gefühl zurück, als wären wir doch nicht ganz allein. Ich versuchte es abzutun und mich auf die Jagd zu konzentrieren, aber der Gedanke blieb in meinem Hinterkopf. Als wir an jenem Abend ins Basislager zurückkehrten, berichteten auch die anderen von ähnlichen Funden. Fußabdrücke, zufällige Trümmerstücke, sogar eine schwache Spur von Fußabdrücken, die nach Norden führten. Wir beschlossen, besonders wachsam zu bleiben. Niemand sagte es laut, aber wir alle wussten, dass etwas nicht stimmte. Das Land war riesig, ja, aber in dieser Gegend tauchten die Leute normalerweise nicht einfach auf, ohne der Band Bescheid zu geben. Es fühlte sich an, als würden wir auf fremdem Terrain wandeln, und dieser unbekannte Fremde wollte bis zum Ende des Tages nicht gefunden werden. Die Stimmung am Lagerfeuer war merklich angespannt. Wir versuchten, die Laune mit Geschichten und einem kräftigen Essen aufrechtzuerhalten, doch das Gespräch driftete immer wieder zur Möglichkeit ab, dass sich Fremde in der Umgebung verbargen. Ein Teil von mir wollte darüber lachen und es als Paranoia abtun, ein anderer Teil konnte die drückende Stille in der Luft, die voller Geheimnisse zu sein schien, nicht ignorieren. Ich sagte mir, dass morgen ein Neuanfang sein würde, dass wir vielleicht alles klären oder vergessen könnten, sobald wir etwas wild erlegt hatten. Doch tief in mir wusste ich, dass die eigentliche Geschichte gerade erst begann und wir direkt hineinstolperten. Es passierte am Morgen, als wir weiter als üblich vordrangen. Unsere Gruppe war auf dem Weg zu einem neuen Gebiet, von dem man sich erzählte, dass es reich an Wild sei, doch ich hatte ein seltsames Unbehagen, das mich immer wieder überkam. Auch die Bandmitglieder wirkten ebenso vorsichtig. Sie tauschten ängstliche Blicke aus und ich merkte, dass sie wollten, dass wir alle näher zusammenblieben. Wir bahnten uns stundenlang einen Weg durch dichtes Gestrüpp, während unter unseren Füßen Zweige knackten und der Wald um uns herum feucht und schwer wirkte. Ab und zu entdeckten wir merkwürdige Fußspuren, die kleiner waren, als man es von einem Jäger in normalen Stiefeln erwarten würde. Niemand sagte viel dazu, aber wir alle nahmen stillschweigend wahr, dass dies ungewöhnlich war. Schließlich gab Danny, der uns anführte, ein Zeichen, langsamer zu werden. Durch das dichte Unterholz entdeckten wir eine kleine Lichtung. Sie war nicht groß, aber ich erhaschte einen Blick auf etwas, das wie Zelte aussah. Vorsichtig schlichen wir heran, in der Erwartung, auf eine weitere Jagdgruppe zu stoßen. Stattdessen betraten wir einen bizarren provisorischen Campingplatz. Zwei Zelte standen schlampig nebeneinander, mehrere Müllsäcke lagen wahllos verstreut und ein paar weitere lehnten gegen einen umgestürzten Baumstamm. Ein Steinkreis bildete, was wohl einst ein Feuerstelle gewesen sein könnte. Die Asche war noch frisch. Es fühlte sich an, als hätten die Bewohner den Platz gerade erst verlassen und dennoch herrschte völlige Stille. Nicht einmal ein Rascheln war zu hören. Wir riefen in der Hoffnung, Menschen zu finden, die vielleicht nur Holz sammelten oder das Gelände erkundeten, aber niemand antwortete. Danny ging ein paar Schritte in den Campingbereich, während der Rest von uns zurückblieb und nach jeglicher Bewegung Ausschau hielt. Es war nichts als das leise Rascheln von Blättern im Wind zu hören. Einer der Bandmitglieder, Noah, beschloss, in die Zelte zu schauen. Er lugte hinein, hoffte, einen Ausweis zu finden, zog sich dann aber mit einem missmutigen Gesichtsausdruck zurück. Darin lagen nur ein paar herumgeworfene Schlafsäcke, keinerlei persönliche Papiere und ein anhaltender Geruch von abgestandenem Schweiß, der den ganzen Lagerplatz durchzog. Ein anderer Jäger namens Brian machte in einem der Müllsäcke ein Loch, in der Hoffnung, Quittungen oder etwas zu finden, das darauf hinweisen könnte, wem dieser Platz gehörte. Er hielt kurz inne, weit aufgerissene Augen, und winkte uns herbei. Als wir uns um ihn scharten, zog er ein kleines Kleidungsstück in leuchtend Pink, mit Rüschen, und das war offensichtlich nichts, was ein typischer Jäger tragen würde. Dann griff er tiefer in den Sack und zog eine Handvoll Damenkleider heraus, die alle zusammengequetscht waren. Wir starrten und versuchten zu begreifen, warum jemand inmitten von nirgendwo so viele Kleidungsstücke aufbewahren sollte. Die Verwirrung vertiefte sich, als Brian ein Hemd mit rostbraunen Flecken an den Ärmeln entfaltete. Es war unmöglich, so zu tun, als wüssten wir nicht, was das bedeuten könnte. Der Anblick ließ mir den Magen umdrehen. Wir standen da, umgeben von etwa einem halben Dutzend Säcken, prall gefüllt mit Kleidung. Manche davon wiesen altaussehende Blutflecken auf. Es waren sogar einige Handtaschen dabei, alle in unterschiedlichen Stilen, einige mit abgerissenen Riemen. Eine eiskalte Welle der Erkenntnis durchfuhr uns. Dies war nicht der unschuldige Fall von Campern, die ihre Wäsche vergaßen. Etwas viel Düsteres war hier verborgen. Mein Puls raste und ich verspürte den Drang, sofort zu gehen. Wir waren mit diesem Fund weit überfordert. Wir hatten keine Ahnung, ob die Besitzer dieses Ortes zurückkehren würden oder ob sie bereits von den Bäumen aus zusahen. Noah übernahm die Führung und forderte alle auf, mit dem Durchwühlen aufzuhören, damit wir keine möglichen Beweise zerstörten. Wir drängten uns in die Mitte des Campingplatzes, blickten in den dichten Wald um uns herum. Jeder knackende Zweig, jeder Windstoß schien bedrohlich. Irgendwann murmelte jemand, dass er Schritte in der Ferne gehört habe, aber wir sahen nichts. Nach ein paar Minuten leiser Beratung beschlossen wir, alles zusammenzupacken und abzubrechen. Unser bestmöglicher Weg führte direkt zurück zur Straße, was stundenlanges schnelles Wandern durch unwegsames Gelände bedeutete. Aber keiner von uns wollte noch eine Sekunde länger an diesem Ort bleiben. Wir beeilten uns, den gleichen Weg zurückzulegen, rannten durch Büsche und stolperten mehrmals über Wurzeln. Einige Male dachte ich, ich hätte hinter uns Äste bewegen hören, als folgte uns jemand oder etwas. In diesem verworrenen Wald war es unmöglich, sicher zu sein. Als wir schließlich die erste Schotterstraße erreichten, fühlte es sich an, als ob 450 Kilogramm von meiner Brust gehoben worden wären. Wir hielten ein vorbeifahrendes Lastwagen an und sprangen atemlos und zitternd hinein. Der Fahrer schaute uns fassungslos an, als wir ihm unsere Geschichte erzählten, doch er brachte uns schweigend in die nächstgelegene Kleinstadt. Die örtliche Polizeistation war unscheinbar, ein einziges Gebäude mit ein paar Autos vor der Tür. Wir stürmten beinahe hinein, während wir versuchten, uns zu erklären und gleichzeitig den Atem zu fangen. Die Beamten waren sichtlich überrascht von unserem Bericht über einen versteckten Campingplatz, Damenkleidung in Müllsäcken und möglichen Blutflecken. Sie baten uns, den Fundort auf einer Karte zu markieren und notierten jedes Detail, an das wir uns erinnern konnten. Eine Suchtruppe wurde organisiert, aber es dauerte fast 2 Tage, bis sie den Ort erreichten. Als sie ankamen, war er völlig verschwunden. Zelte, Müllsäcke, selbst der Feuerstellenkreis mit den Steinen war entfernt worden, so dass nur noch schwache Vertiefungen im Boden zurückblieben. Was auch immer dort gewesen war, es hatte sich aufgelöst, als hätte es nie existiert. Wir blieben in der Stadt und warteten auf Neuigkeiten, doch die Behörden hatten keine handfesten Hinweise. Offizielle Stellungnahmen tauchten nie in den lokalen Nachrichten auf. Es war eine Sackgasse. Wann immer ich einen der Polizisten danach fragte, schüttelten sie nur den Kopf und sagten, sie seien dran, obwohl sie danach nie wieder Kontakt zu uns aufnahmen. Zurück in unseren eigenen Häusern versuchten wir, eine Theorie zusammenzusetzen. Jemand erinnerte sich an die Erzählung vom Highway of Tears, an Dutzende vermisster Frauen, an Gerüchte über organisierte Räuber, die in abgelegenen Winkeln lauerten. Die gefundene Kleidung könnte mit etwas Unaussprechlichem in Verbindung stehen. Diese Möglichkeit verfolgte mich noch lange, nachdem ich den Waldstaub von meinen Stiefeln gewaschen hatte. Es beruhigte mich nicht, dass wir einen Beweis für wahre Dunkelheit in einem Gebiet gefunden hatten, das einst so friedlich schien. Wir waren nicht in der Jagd nach Wild oder guter Stimmung unterwegs gewesen, sondern hatten ein Fragment eines Albtraums entdeckt, das uns entglitt, sobald wir versuchten, es ans Licht zu bringen. Bis heute sehe ich diesen Campingplatz vor meinem inneren Auge. Verlassene Zelte, zufällig verstreuter Müll und Haufen von Kleidungsstücken, die in keinem Fall an einem solchen Ort gefunden werden sollten. Wir erhielten keine Antworten, aber immer wieder frage ich mich, was passiert wäre, wenn wir früher angekommen oder zu lange geblieben wären. Es ist ein Gedanke, der mir mehr Nächte den Schlaf raubt, als ich zugeben möchte. Ich bin 16 Jahre alt und lebe in Alabama. Wie es das typische Bild des Südens vermuten lässt, liebe ich die Jagd. Sie ist meine Leidenschaft und ich kann nicht genug davon bekommen. Auf meinen bisherigen Touren ist mir nie etwas Außergewöhnliches passiert. Diese spezielle Gelegenheit ist die einzige, bei der ich etwas Außergewöhnliches erleben konnte. Meiner Mutter zufolge nahm mich mein Vater früher mit auf die Jagd, auf unser Privatgelände, als ich noch ein kleiner Junge war. Doch eines Tages hörte er plötzlich auf zu jagen, als wäre es endgültig vorbei. Er entfernte alle aufgehängten Hirschköpfe, Schädel und so weiter und versuchte sogar, seine Waffen zu verkaufen. Glücklicherweise konnte meine Mutter ihn überzeugen, mir eine seiner Waffen zu überlassen. Ein Repetierbüchsenmodell mit einem Wärmebildvisier, als ich alt genug war, um verantwortungsvoll damit umzugehen. Ich wusste damals nicht, warum mein Vater das tat, aber ich glaube, ich habe es im Laufe meiner Geschichte ein wenig herausgefunden. Meine erste alleinige Pirsch begann, als ich etwa 13 Jahre alt war. Zuvor war ich mit meinem besten Freund und dessen Vater hinausgegangen, aber dieses Mal wollte ich es allein versuchen. Die alte, getarnte Baumhütte meines Vaters, tief im Wald gelegen, nutzte ich, bis ich älter wurde. Heutzutage ist sie größtenteils vom Baum gefallen, da ich mich nicht wirklich um sie gekümmert habe. Also beschloss ich, mir eine eigene Methode der Pirsch zu entwickeln. Mit 15 Jahren setzte ich meine Idee in die Tat um. In letzter Zeit spielte ich viel Kriegsspiele. Und das tat es noch immer. Und ich war fasziniert von Tarnanzügen, die von militärischen Scharfschützen verwendet werden, um sich vollkommen in die Umgebung einzufügen, indem man Blätter, Gras oder was auch immer in der Umgebung an sich befestigt. Diese Tarnanzüge kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn man liegt oder sich in Büschen versteckt. Falls ihr einen sehen wollt, solltet ihr im Internet danach suchen. Ich gelangte zu einem recht guten Tarnanzug, den ich aus den alten Jagdkleidern meines Vaters und einer Menge draußen gefundener Blätter zusammenstellte. Es war Herbst und vertrocknete Blätter waren mein bester Tarnstoff. In der Schule habe ich mittlerweile einen Spitznamen für meine eigenwillige Art der Pirsch bekommen. Man nennt mich Buschjunge. Ich war ganz aufgeregt, als ich mir vorstellte, wie ich mit meinem Gewehr auf einen großen Bock zielen und etwas Großartiges erlegen würde. An jenem Samstagabend verließ ich mein Zuhause gegen 19.30 Uhr, eine Entscheidung, die ich bald bereuen sollte. Ich nahm meine übliche Ausrüstung mit, die alte Waffe meines Vaters mit dem Wärmebildvisier, die Pistole, für die ich gespart hatte und die mein Vater für mich kaufte, da ich noch nicht alt genug war, um sie selbst zu erwerben. Falls ihr euch fragt, warum ich sie dabei habe, sie ist als Notfallreserve dabei, falls ich nicht mit einem Schuss töte und dem Tier auf kürzere Distanz das Ende bereiten muss. Zudem hatte ich mein Jagdmesser, eine Schaufel, eine Taschenlampe und ein kleines Erste-Hilfe-Set dabei. Ich fand mir einen guten Platz zum Hinlegen und wie üblich kontaktierte ich über Videoanruf meine Freundin MJ, bevor ich so richtig in den Jagdmodus wechselte. Sie nahm sofort ab und wir führten ein interessantes Gespräch über mein Aussehen. Sie wiederholte liebevoll: "Du siehst lächerlich aus, aber ich mag dich trotzdem." Nachdem ich einen geeigneten Platz gefunden hatte, an dem ich mich niederlegen konnte, befestigte ich meine Schaufel und das Erste-Hilfe-Set an einen nahen Baum und markierte sie mit einem leuchtend pinken Band, damit ich sie nicht verliere, falls ich mich verletze. Dann legte ich mich in meine Tarnung, nahm meine Waffe in Stellung und wartete und wartete. Nach 4,5 Stunden, in denen sonst nichts passiert war, normalerweise würde ich nach 3 Stunden wieder aufbrechen, war ich fest entschlossen, heute etwas zu erlegen, besonders mit meinem neuen Tarnanzug. Nach weiteren 15 Minuten erschien ein riesiger Bock aus dem Dickicht, etwa 20 Meter entfernt. Er war unnatürlich groß und sah ziemlich zerzaust aus, als hätte er schon lange nichts mehr gefressen. Am seltsamsten waren jedoch seine Augen. Sie waren glanzlos, milchig und ließen einen kleinen Schauer über meinen Rücken laufen. Ich tat so, als sei es nur Blindheit, während mein Blick auf das beeindruckende Geweih gerichtet blieb. Doch die Tatsache, dass der Bock möglicherweise blind war, ließ vermuten, dass seine Ohren viel empfindlicher sein mussten. Jedes Geräusch, selbst das Rascheln eines Blattes, hätte ihn verscheuchen können. Also bemühte ich mich, so still wie möglich zu sein, während ich meine Zielvorrichtung präzise auf das Herz des Tieres ausrichtete. Der Bock stand wie eine Statue, was es mir erleichterte, genau auf das Herz zu zielen. Doch dann fiel mir etwas Seltsames auf. Mein Wärmebildvisier zeigte ihn nicht. Die einzige Erklärung dafür konnte sein, dass der Bock keine Körperwärme abgab, was physikalisch unmöglich sein müsste. Durch das Visier sah es so aus, als wäre der Bock einfach Teil der Bäume und der Umgebung. Man konnte nur seine Umrisse erkennen, weil er so regungslos dastand. Gleichzeitig war der Wald unheimlich still geworden. Ich richtete mein Gewehr aus, drückte ab und der Schuss traf genau die Stelle, auf die ich gezielt hatte. Ein kräftiger Schub aus rotem Licht blitzte auf, als der Mündungsknall den fast pechschwarzen Wald erleuchtete. Ich lauschte auf das dumpfe Aufprallen des Tieres, das zu Boden ging, und stand dann triumphierend auf. Obwohl mein Tarnanzug sich als wenig nützlich erwiesen hatte, da der Bock scheinbar blind war, freute ich mich, dass ich etwas Großes erlegt hatte. Ich schaltete meine Taschenlampe ein und ging zu dem Baum, an dem ich mein restliches Gerät zurückgelassen hatte. Dort legte ich die Beute ab, zog mein Jagdmesser heraus und schien mit dem Licht, das auf dem gefallenen Tier lag, zu hantieren. Das Tier bewegte sich noch, ich wollte ihm sein Leiden beenden, aber als ich innehielt, stand ich still, unfähig zu handeln. Plötzlich änderte sich alles. Das erlegte Tier, der Bock, richtete sich plötzlich auf und stand auf seinen Hinterbeinen. Ich starrte fassungslos. Seine Vorderbeine sahen nicht wie normale Hirsche aus. Sie erinnerten eher an menschliche Arme und Hände, die blutbefleckt waren. Ich stand wie versteinert und beobachtete das abscheuliche Geschöpf, das mich mit seinen scharfen, fleischfressenden Zähnen anstarrte, während es ein kreischendes Geräusch von sich gab, eine Mischung aus einem markerschütternden Schrei und dem Gebrüll eines Großkaters. Ich konnte mich nicht rühren. Plötzlich knickte das Tier zusammen, sank auf alle Viere und begann langsam in meine Richtung zu kriechen. So als wäre es eine Spinne, die sich an den Boden schleicht, jedoch mit der Gestalt eines Hirsches. In diesem Moment riss ich mich los und rannte so schnell ich konnte in Richtung meines Zuhauses. Hinter mir hallte das kreischende Geschrei des Ungeheuers, das mir unaufhörlich folgte. Auf dem Weg spürte ich, wie mein Bein schmerzte, aber ich ließ mich nicht aufhalten. Endlich erblickte ich die Lichter meines Hauses zwischen den Bäumen und ein Gefühl überwältigender Erleichterung durchströmte mich. Ich stürmte über den Hof, erreichte die Haustür und riss sie so heftig zu, dass das ganze Haus bebte. Drinnen riss ich die Vorhänge von einem Fenster ab und blickte hinaus, aber da war nichts. Die Rückseite meines Hauses war leer. Doch als ich wieder die Haustür schloss, hörte ich plötzlich eine Stimme hinter mir. »Du hast es gesehen, oder?« Ich drehte mich um und erblickte meinen Vater, der stockend in seinem Schlafanzug die Treppe hinabstand, ohne zu blinzeln. Mein Herz raste, während ich ihm stammelnd antwortete, »Ich glaube, ich habe einen Grizzlybären gesehen.« Er nickte stumm, als bestätigte er meine Aussage und wies auf die andere Straßenseite. »Pass gut auf, junger Mann. Man sollte auf dieser Seite der Straße nicht jagen«, sagte er. Kurz darauf ging er wieder, und ich blieb verwirrt zurück. Später saß ich mit meiner Freundin MJ zusammen. Sie fragte besorgt, wie es gelaufen sei, ob ich etwas erlegt hätte. Als ich in einen Spiegel sah, erkannte ich, dass mein Tarnanzug zerfetzt war und mein Gesicht bleich wie eine weiße Leinwand. Der Adrenalinkick ließ langsam nach und ich begann zu zittern. Schließlich erzählte ich ihr, was geschehen war. Von dem Bock, der sich in ein monströses Wesen verwandelt hatte, von den unheimlichen Augen und von dem, was ich als Nicht-Hirsch bezeichne, ein abscheuliches, dämonisches Wesen, das mich fast mein Leben gekostet hätte. MJ hörte zu, als ich meine Geschichte wiederholte, und wir schwiegen danach beide. Ein Jahr ist nun vergangen. MJ und ich sprechen nicht oft über jene beiden Nächte, und ich gehe nicht mehr allein jagen. Ich benutze inzwischen einen verbesserten Tarnanzug und habe alle meine Ausrüstungsgegenstände wiedergefunden, die ich damals im Wald vergessen hatte. Aber ich achte nun stets darauf, dass das Tier, das ich erlegen will, normal groß ist, normale Augen hat und Körperwärme abgibt. Was mich damals fast das Leben gekostet hätte, war ein bösartiger Geist, der sich als Hirsch tarnte. Ein bösartiger, ewiger Dämon, getrieben von unstillbarem Zorn und blutdürstigem Hunger, der diejenigen verfolgt, die sich von seiner Tarnung täuschen lassen. Ich habe diesen Nicht-Hirsch seither nicht mehr gesehen und ich möchte ihn auch nicht wiedersehen. Doch tief in mir weiß ich, dass er eines Tages wieder auftauchen wird. Und wenn das geschieht, glaube ich nicht, dass ich zum dritten Mal entkommen werde. Ich habe mein ganzes Leben in einer abgelegenen Ecke von Southwest Virginia verbracht. Ohne Kabelanschluss, ohne Internet und ohne nahegelegene Nachbarn, nur sanfte Hügel, dichte Wälder und ein paar staubige Nebenstraßen, die alles miteinander verbinden. Für die meisten Menschen wäre das beunruhigend, aber ich habe die Isolation immer gemocht. Ich lernte zu jagen, noch bevor ich alt genug war, um Auto zu fahren. Angeln und zielloses Umherstreifen im Unterholz wurden zu meiner Art, mit Freunden abzuhängen. Vielleicht klingt das einsam, aber es hat mich zu dem Menschen geformt, der ich bin. Es legte auch den Grundstein für die Nacht, in der ich fast an meinem eigenen Verstand zweifelte. Es begann wie jede andere Jagd. Wir hatten diese jungen Hunde, keine Champion-Spürnasen, und normalerweise stapften wir unter dem Sternenhimmel los, in der Hoffnung, dass sie irgendwo ein Waschbärpfad aufspüren würden. Ich erinnere mich noch genau, wie ich in die kühle Nachtluft trat, das Knirschen der Blätter unter meinen Stiefeln und das gedämpfte Bellen eines Welpen, als wir einen überwucherten Pfad entlang gingen. Schon damals stellte ich mir einen erfolgreichen Fang und eine gute Geschichte für das nächste Familientreffen vor. Nachdem ich die Hunde losgelassen hatte, wurde der Wald plötzlich still. Nicht die normale Ruhe, die man in der Natur erwartet. Kein Wind, der durch die Äste rauscht. Kein ferner Ruf einer Eule. Nicht einmal die üblichen Nachtinsekten schienen aktiv zu sein. Ich pfiff nach den Hunden, in der Erwartung, dass wenigstens einer von ihnen mir zeigen würde, wo er hingelaufen war. Stattdessen herrschte eine unheimliche Stille. Ein Teil von mir fragte sich, ob sie vielleicht einem Reh zu weit hinterherjagten, aber ich redete mir ein, es sei nur ein langsamer Beginn der Nacht gewesen. Ich beschloss, über ein Kuhfeld zu gehen, um nach ihnen zu suchen. Das Feld bot einen klaren Blick auf den Bergrücken, der normalerweise als schwarze Linie gegen den mondbeschienenen Himmel erschien. Doch sobald ich das offene Feld betrat, fiel mir ein seltsames Rot ins Auge. Es spannte sich in einem breiten Streifen über den Rücken, als hätte jemand einen massiven roten Vorhang über die Baumwipfel gehängt. Es gab keine flackernden Flammen, keinen Rauch in der Luft, nur ein gleichmäßiges, leuchtendes Licht, das unmöglich hell erschien für diese Gegend. Mein Puls raste. Ich versuchte, eine logische Erklärung zu finden. Vielleicht eine Gruppe von Geländewagen mit eingeschalteten Bremsleuchten oder schwere Maschinen. Doch das war meilenweit von einer Hauptstraße entfernt und keine Motorgeräusche durchbrachen die Stille. Ich duckte mich, tauschte die Vogelstreuladung in meiner Schrotflinte gegen ein Schrotgeschoss aus, falls meine Hände zitterten, und es fühlte sich an, als würde die Leere um mich herum immer enger werden. Ich warf einen Blick zurück in Richtung Baumgrenze, hin und her gerissen zwischen der Neugier, näher heranzuschleichen, um zu sehen, was vor sich ging, oder umzukehren und heimzugehen. Letztendlich entschied ich mich für die Vorsicht. Ich zog mich zurück und versuchte, so leise wie möglich zu gehen. Jeder Schritt ließ Gras knirschen und Äste brechen, lauter als mir lieb war. Ich sorgte mich, dass mich etwas oder jemand entdecken könnte, wenn ich meine Taschenlampe einschaltete, also orientierte ich mich am schwachen Mondlicht. Als ich endlich die alte Feldstraße erreichte, die nach Hause führte, keuchte ich und hielt meine Schrotflinte so fest, dass meine Knöchel schmerzten. Die Hunde saßen bereits am Haus, neben ihren Zwingern, als wäre nichts geschehen. Aber meine Eltern waren nicht begeistert, dass ich die Jagd abgebrochen hatte. Sie meinten, ich hätte den Hunden nachjagen sollen, statt einfach aufzugeben. In jener Nacht war Schlaf nahezu unmöglich. Das Bild dieses roten Schimmers brannte sich immer wieder in meinen Gedanken ein, und ich fragte mich, was zur Hölle ein so seltsames und kraftvolles Licht hervorrufen könnte, ohne dass es die typischen Anzeichen eines normalen Feuers gab. Ich versuchte, es zu erklären, in der Hoffnung, dass meine Eltern mir etwas Beruhigendes sagen könnten, doch alles, was ich bekam, waren strenge Blicke über meine angeblich wilde Fantasie. Tief in mir wusste ich, dass etwas da draußen war, das ich mir nicht erklären konnte, und es ließ mich mit einem Gefühl der Beklommenheit zurück, über das ich nicht hinwegkommen konnte. Am nächsten Morgen stand ich vor Tagesanbruch auf, um alles, was ich gesehen hatte, zu verstehen. Dieser brillante rote Schimmer ließ mich nicht los. War es ein Scherz? Wer auch immer dahinter steckte, hatte sich außergewöhnlich viel Mühe gegeben. Ich zog schnell meine Stiefel und meinen Mantel an, schnappte mir eine Taschenlampe und machte mich wieder auf den Weg zum Bergrücken. Ein Teil von mir hoffte, Asche oder Fußspuren zu finden, irgendetwas, das meine Gedanken beruhigen würde. Aber es gab nichts. Jeder Baum sah so aus wie immer, der Boden war unberührt von Reifenabdrücken und keine Äste waren gebrochen, wie man es erwarten würde, wenn Fahrzeuge kurz hindurchgerast wären. Ich stand einfach da, als würde ich durch den Traum eines anderen wandern und durchkämmte stundenlang das Unterholz und jeden Quadratzentimeter dieses Feldes, ohne jeglichen Beweis. Es war zermürbend. Ich hatte diesen Schimmer mit eigenen Augen gesehen und doch konnte ich es nicht beweisen. Schließlich schleppte ich mich wieder nach Hause, mein Kopf voll mit Möglichkeiten, ein Lichttrick, ein Naturphänomen des Waldes oder etwas noch Unheilvolleres. Ich hatte gar nicht bemerkt, wie ängstlich ich war, bis ich an jenem Nachmittag versuchte, mit meinem Stiefvater darüber zu sprechen und nicht die richtigen Worte fand. Er neckte mich nicht, er belehrte mich auch nicht, sondern zog mich mit einem unsicheren Blick beiseite. Er erwähnte, dass er wenige Nächte nach meinem Erlebnis in einem ganz anderen Teil des Waldes auf der Jagd gewesen sei. Er wartete darauf, dass unsere Hunde bellten, als er drei grelle, intensive, rote Blitze an der Baumgrenze sah. Jeder Blitz erleuchtete den umliegenden Wald wie ein Kamerastroboskop, allerdings in scharlachrotem Ton. Er gestand, dass er fast sein Gewehr aus Schock fallen ließ. Er schaltete seine Taschenlampe ein, in der Annahme, vielleicht würden Fackeln abgefeuert. Aber der Wald blieb still, ohne Zeichen von Menschen- oder Notfallausrüstung, und so war es genauso schnell wieder verschwunden, wie es erschienen war. Diese Erzählung ließ mich erzittern. Mein Stiefvater, der nicht leicht zu erschrecken ist, war sichtlich beunruhigt, und das machte mir klar, dass wir es mit etwas Ernstem zu tun hatten. Plötzlich erschien mir mein eigenes Zusammentreffen, mit jenem roten Schimmer weniger als eine Einbildung und mehr als ein gemeinsames Rätsel. Den Rest des Abends verbrachten wir damit, Theorien auszutauschen, geheime Militärübungen, ein experimentelles Fluggerät, vielleicht sogar etwas, das jegliche normale Erklärung sprengte. Nichts passte wirklich zusammen, und jede Theorie schien spannungsgeladener als die vorherige. Wir erledigten unsere täglichen Aufgaben, fütterten die Hunde, unterhielten uns über Alltägliches, doch es war offensichtlich, dass uns beide der Gedanke an dieses rote Licht nicht losließ. Ich versuchte, meine Verwirrung online zu teilen, vor allem in lokalen Foren und Social-Media-Gruppen. Schließlich stieß ich auf einen Thread, in dem jemand einen roten Ball beschrieb, der vor etwa 16 Kilometern am Himmel erschienen war. Der Beitrag war alt, aber es waren körnige Fotos eines scharlachroten Objekts enthalten, das seine Farbe wechselte. Das zu lesen machte mich auf eine völlig andere Weise unruhig. Statt mich isoliert zu fühlen, wurde mir klar, dass wir nicht die einzigen waren, die etwas Außergewöhnliches gesehen hatten. Ich teilte diese Screenshots mit meinem Stiefvater und wir starrten sie schweigend an. Keiner von uns sprach sofort. Wahrscheinlich, weil wir herausfinden wollten, ob wir lieber allein mit unserem Erlebnis bleiben oder wissen wollten, dass auch andere etwas ebenso Bizarres miterlebt hatten. Ob es sich um einen ausgeklügelten Scherz handelte oder, falls es real war, was machte es in unserer kleinen Ecke von Southwest Virginia? Wir bekamen nie eine klare Erklärung. Nach einer Weile dominierte dieses Thema nicht mehr jede unserer Gespräche, aber ich bemerkte, dass wir beide unsere Gewehre etwas vorsichtiger trugen, wenn wir hinausgingen. Ich begann bei Dämmerung den Horizont abzusuchen, in der Vorstellung, dass jener unheimliche Schimmer wieder aufleuchten könnte. Ein Teil von mir wollte ihn fast noch einmal sehen, nur um zu bestätigen, dass wir nicht den Verstand verloren hatten, während der andere Teil die Möglichkeit fürchtete, dass er etwas offenbaren könnte, mit dem wir nicht umgehen konnten. Diese Wälder fühlen sich immer noch wie Heimat an, aber unter der Oberfläche liegt eine unbestimmte Beklommenheit. Die Fragen bleiben in der Luft. Was verursachte dieses strahlende scharlachrote Licht und warum wählte es gerade diese abgelegenen Hügel, um zu erscheinen, ohne jegliche Erklärung? Ich gehe einfach immer wieder diese Bergrücken auf und ab, in der Hoffnung, dass ich irgendwann die Wahrheit finde oder dass die Wahrheit eines Tages mich findet. Ich hatte eine ziemliche Erfahrung, als ich 17 war. Ich bin jetzt 26. Aber die Ereignisse, die sich abspielten, sind für immer in mein Gedächtnis eingebrannt, als wären sie gestern passiert. Mein Vater und ich hatten beschlossen, einen Wochenendjagdtrip zur Jagdhütte meiner Familie zu unternehmen. Die Hütte befindet sich auf einem Grundstück von etwa 48 Hektar, mitten im Mark Twain Nationalforst. Wir luden am Freitagmorgen alles ein und fuhren zur Hütte. Sie liegt extrem abgelegen. Das nächste Haus ist ungefähr 16 Kilometer entfernt. Die Hütte steht in einer Lichtung und ist von einem ziemlich dichten Wald auf allen Seiten umgeben. Wir kamen gegen Mittag an, brachten alles ins Haus, betankten den elektrischen Generator und schlossen ihn an. Danach beschlossen wir, dass es ein guter Zeitpunkt sei, um herauszufinden, wo wir unsere Pirschhütte und den Hochsitz, den wir mitgebracht hatten, aufstellen wollten. Ich beschloss, einen guten Platz für die Pirschhütte zu suchen, während mein Vater den Hochsitz in einem anderen Teil des Waldes aufbaute. Ich folgte einen kleinen Wildpfad eine ganze Weile und fand schließlich einen guten Platz. Ich verbrachte einige Zeit damit, die Pirschhütte aufzubauen und zu sichern, damit sie am nächsten Morgen sofort einsatzbereit war. Als ich fertig wurde, wurde mir plötzlich sehr bewusst, dass mich etwas von der Baumgrenze aus beobachtete, etwa 23 Meter entfernt. Zunächst war es nur dieses unbehagliche Gefühl, bei dem mir die Haare am Nacken zu Berge standen, während ich Bewegungen erblickte. Ich sah etwas hinter einem Baum hervorlugen und sich dann wieder ducken. Danach hörte ich ein lautes Krachen, als es in die entgegengesetzte Richtung wegrannte. Anfangs erschreckte mich das sehr, aber da ich es nicht genau erkennen konnte, redete ich mir schließlich ein, es sei ein Reh oder ein anderes Wildtier gewesen. Ich kehrte zur Hütte zurück, erzählte meinem Vater, was passiert war, und wir lachten beide darüber. Wir aßen zu Abend, unterhielten uns ein wenig und legten uns gegen 21 Uhr schlafen. Gegen 1.30 Uhr morgens wurden wir beide durch ein lautes Krachen geweckt, als hätte jemand einen großen Stein aufs Dach geworfen. Wir standen auf, lauschten einige Minuten und hörten nichts als die unheimliche Stille der Nacht, gelegentlich unterbrochen vom Heulen des Windes draußen. Nach ein paar Minuten rüsteten wir uns, mein Vater schnappte sich einen Suchscheinwerfer und gingen nach draußen, um damit umherzuleuchten, doch wir sahen nichts. Schließlich taten wir es als unbedeutend ab, wahrscheinlich nur ein Ast oder etwas Ähnliches, und gingen wieder schlafen. Wir standen gegen 5 Uhr morgens auf. Ich ging zur Pirschhütte und mein Vater begab sich zu dem Hochsitz, den er aufgebaut hatte. Ich blieb dort bis etwa 8 Uhr, ohne dass etwas passierte. An jenem Abend beschloss ich, zum Hochsitz zu gehen, während mein Vater die Pirschhütte ausprobieren wollte. Wir erklärten uns gegenseitig, wo wir sie aufgestellt hatten, und machten uns auf den Weg. Mein Vater hatte den Hochsitz am Rand eines kleinen Feldes neben einem Bach aufgestellt, etwa 20 Minuten zu Fuß entfernt. Ich entschied mich, den Geländewagen stehen zu lassen, um kein mögliches Wild in der Gegend zu verscheuchen. Schließlich fand ich den Hochsitz, kletterte hinauf und ließ mich nieder. Ich saß eine Weile da und hatte nichts gesehen, außer ein paar Kaninchen und vielen Eichhörnchen. Die Sonne begann unterzugehen und ich war dabei, rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit zur Hütte zurückzukehren. Die Sonne stand so tief, dass der Wald halb dunkel und unheimlich wirkte und seltsame Silhouetten an den Rändern der Schatten bildete. Als ich darüber nachdachte, hinunterzuklettern, hörte ich ein Rascheln aus dem Gebüsch zu meiner Rechten. Ich blickte hinüber in der Hoffnung, einen stattlichen Hirsch zu erblicken, doch er starrte sofort vor Angst. Nicht mehr als etwa 7,6 Meter entfernt stand ein riesiges, aufrecht stehendes Wesen, bedeckt mit rötlich-braunem Haar, das mich direkt anstarrte. Sein Gesicht sah so menschlich aus, war aber eindeutig nicht menschlich. Es verströmte einen Geruch, der an alten Kaffeesatz oder Müll erinnerte. Es war etwa 7 Fuß hoch oder mehr, riesig und massig. Ich kann gar nicht genug betonen, wie groß dieses Ding war. Es hätte mich locker in Stücke reißen können, ohne ins Schwitzen zu geraten. Der Hochsitz war ungefähr 9 Fuß hoch und es hätte einfach darüber hinweggehen und mich herausziehen können. Ich war entsetzt. Dann drehte es sich um und verschwand in dichtem Gebüsch, so dass ich es aus den Augen verlor. Ich ergriff meine Chance, sprang aus dem Hochsitz und eilte zurück zur Hütte. Ich war völlig aus der Fassung und zu Tode erschrocken. Mein Herz schlug so heftig, dass ich es in meinem Kopf spüren konnte. Ich begann, mich ein wenig zu beruhigen und dachte, es sei in eine andere Richtung verschwunden, als ich plötzlich einen Ast knacken hörte, nicht weit hinter mir, abseits des Pfades im Gebüsch am Rand der Schatten. Kurz darauf hörte ich weiteres Rascheln. Es folgte mir. Ich begann zu rennen und ich konnte hören, wie es mit mir Schritt hielt, gerade außerhalb meines Sichtfeldes in der Dunkelheit des Waldes. Ich bereute es wirklich, den Geländewagen nicht mitgenommen zu haben. Als ich hörte, dass es näher kam, geriet ich in Panik. In einem Moment, den ich sofort bereuen sollte, drehte ich mich um und feuerte einen Schuss in Richtung des Geräuschs, in der Hoffnung, es zu vertreiben. Daraufhin begann es laut zu schreien, lauter als alles, was ich je gehört hatte. Mein Herz machte einen Satz, als wäre es 10-mal übersprungen. Ich drehte mich um und sprintete so schnell ich konnte. Es schrie unaufhörlich weiter, als ob es Bäume umstürzen würde, während es mir hinterherjagte. Ich hörte, wie es den Pfad kreuzte und dann in den Wald auf der anderen Seite verschwand, mir immer näher kommend, unaufhörlich schreiend und jammernd. Die ganze Zeit schaute ich nicht zurück, doch das Geräusch war so nah, dass ich sicher war, es könnte mich jederzeit packen. Plötzlich hörte ich den Klang des Geländewagens. Ich rannte weiter, während dieses Wesen hinter mir herjagte und das furchtbarste Geräusch von sich gab, das durch den Wald dröhnte. Ich sprintete weiter und konnte den Geländewagen in Höchstgeschwindigkeit auf mich zukommen hören. Gerade als ich sicher war, dass dieses Wesen mich erwischen würde, tauchte mein Vater auf dem Geländewagen auf, genauso entsetzt wie ich. Ich sprang darauf und er fuhr so schnell wie möglich zurück zur Hütte. Die ganze Zeit hörte ich das laute Schreien hinter uns doch ich wagte nicht zurückzublicken. Als wir die Hütte erreichten, hatte das Schreien aufgehört. Wir packten schnell unsere Sachen, beschlossen, den Hochsitz und die Pirschhütte zu verlassen und fuhren von dort weg. Auf dem Heimweg erzählte mir mein Vater, dass er, als er den Pfad entlang ging, das Wesen etwa 20 Schritte hinter mir sah, wie es mich verfolgte. Als es ihn auf dem Geländewagen entdeckte, duckte es sich in die Baumreihe. Ich glaube, wenn mein Vater nicht erschienen wäre, würde ich diese Geschichte heute nicht erzählen. Wir sprachen ein wenig darüber während der Heimfahrt, aber danach haben wir nie wieder darüber gesprochen. Dies ist das erste Mal seitdem, dass ich jemals jemandem davon erzähle. Es war die schrecklichste Erfahrung meines Lebens. Ich kann immer noch das Heulen und Schreien hören und es jagt mir einen Schauer über den Rücken. Seitdem war ich kaum noch im Wald und bin nie wieder zu jener Hütte zurückgekehrt. Die Hügel in der Nähe meines Zuhauses waren schon immer mein Lieblingsort zum Jagen. Ich habe Jahre damit verbracht, durch diesen Wald zu streifen und jede Anhöhe und jedes Tal auswendig zu lernen. Aber nach dem bizarren Ereignis, das vor 2 Herbstsaisons geschah, als ich allein auf der Pirsch war, weiß ich nicht, ob ich diese vertrauten Berge jemals wieder auf dieselbe Weise sehen werde. Ich war damals gerade 50 geworden und noch in guter Verfassung, um lange Wanderungen in großer Höhe zu unternehmen. Eines Oktobermorgens brach ich früh auf und machte mich auf den Weg in ein abgelegenes Tal, in dem ich zu dieser Jahreszeit normalerweise einen Elch erlegen konnte. Vom Parkplatz an der Schotterstraße bis zum Tal waren es etwa 4 Meilen. Ich wanderte den Weg entlang, genoss die Landschaft und die frische Luft. Nach einigen Stunden erreichte ich das Tal und fand einen schönen Aussichtspunkt, von dem aus ich ruhig auf Bewegungen in der Umgebung warten konnte. Gegen Mittag entdeckte ich einen stattlichen Elchbock, der an einem Bach graste. Sorgfältig nahm ich mir in Stellung, legte meinen Schuss an und feuerte. Das Tier ging augenblicklich und schmerzlos zu Boden. Anschließend begab ich mich hinab, um das Tier auszunehmen. Es dauerte eine Weile, bis ich den Kadaver vollständig zerkleinert hatte. Als ich ihn fertig vorbereitet hatte und bereit war, ihn zurückzutragen, war es bereits später Nachmittag. Ich lud meinen Rucksack mit etwas Fleisch und den abgenommenen Teilen, dann schulterte ich den Rest des massiven Tieres, der mühsame Teil, das Herumschleppen des gewaltigen Körpers über die Berge bis zu meinem Fahrzeug. Die Arbeit störte mich nicht, auch wenn meine Gelenke unter der schweren Last protestierten. Ich folgte dem Talstrom flussabwärts, wandte mich über Anhöhen und steuerte in Richtung Heimat. Die Sonne sank allmählich hinter die Gipfel und ich rechnete damit, in etwa einer weiteren Stunde die Schotterstraße zu erreichen. Doch das Gelände wirkte bald fremd. Der Pfad, dem ich folgte, verlor sich und ich musste feststellen, dass ich in dem dichten Wald ein wenig vom Kurs abgekommen war. Dennoch machte ich mir zunächst keine allzu großen Sorgen. Ich entschied mich, in eine neue Richtung hinunterzugehen, in der Hoffnung, dass sich die Straße dort befinden würde. Aber nach weiteren 30 Minuten ohne Anzeichen der Straße oder vertrauter Orientierungspunkte überkam mich ein Unbehagen. Die Schatten wurden länger und die Temperatur begann zu sinken. Ich blieb stehen, um mich zu orientieren, und ließ den Elch los, denn es wurde mir zu viel. Ich hatte nicht erwartet, dass die Rückverfolgung so lange dauern würde. Nun hatte ich keine Ahnung, in welche Richtung ich gekommen war und wohin ich noch gehen musste. Jeder Felspartikel und jeder Baum sah gleich aus, als hätten sich die Berge subtil verschoben, während ich unachtsam gewesen war. Trotz allem drängte mich mein innerer Antrieb weiterzugehen, in der Hoffnung, an jeder Böschung die Straße und meinen Truck zu erblicken. Doch das Dämmerlicht schwand rasch zur Dunkelheit und meine Umgebung erschien völlig fremd. Ein Gefühl surrealer Verwirrung setzte ein. Ich kannte diese Gegend mein ganzes Leben und doch schien sie nun einem endlosen Labyrinth gleichzukommen. Ausgelaugt von der vorherigen Anstrengung und dem langen Tragen des Elchs entschied ich, dass meine einzige Option darin bestand, weiterzugehen und irgendeinen Unterschlupf zu finden. Ich stapfte durch unbekannte Schluchten und Entwässerungen, die sich entweder wieder zurückzogen oder in Kreisen führten, während ich zwischendurch innehielt, um Luft zu holen. Die Stille der Bergwelt lastete schwer und unheilvoll auf mir. Ich schüttelte den Kopf und sagte mir, das sei lächerlich. Ich brauchte nur ein wenig Tageslicht, um wieder meinen Kurs zu finden. Doch Zweifel und Furcht nagten an mir und flüsterten, dass ich in einer bizarren Spirale gefangen sei, dazu verdammt, für immer verloren umherzuwandern. Ich drängte mich stundenlang in der kalten, dunklen Nacht voran, bis ich schließlich in einer kleinen Höhle landete und vor Erschöpfung zusammenbrach. Mit meinem Notfallset gelang es mir, ein kleines Feuer zu entfachen, bevor ich vor Müdigkeit einschlief. Als ich wieder erwachte, lag das fahle Morgenlicht sanft am Höhleneingang. Ich erwartete, nur unbekanntes Terrain zu sehen und war zu meinem Erstaunen in der Lage, mich zu orientieren. Diese Höhle lag weniger als einen halben Meile von der Schotterstraße und meinem Truck entfernt. Verwirrt sprang ich aus der Höhle, legte einen kurzen Weg zur Straße zurück. In weniger als 20 Minuten erreichte ich meinen unversehrten Truck, was mir eine überwältigende Erleichterung brachte. Ich fuhr nach Hause, immer noch benommen von den Geschehnissen, und machte mir Sorgen um meine Frau Jenny, die sicher entsetzt gewesen sein musste, weil ich am Vortag gesagt hatte, ich käme vor Einbruch der Dunkelheit heim. Als ich ankam, rannte ich ins Haus und rief ihren Namen. Jenny erschien zuerst verwirrt, aber auch erleichtert und fragte, ob alles in Ordnung sei. Ich stammelte, versuchte zu erklären, dass ich mich im Wald verirrt hatte und über Nacht in einer Höhle schlafen musste. Doch Jenny schien ungläubig. Sie sagte, ich sei erst seit ein paar Stunden weg gewesen. Erstaunt blickte ich sie an, als sie erklärte, »Liebling, du bist doch vor ein paar Stunden losgefahren. Es ist jetzt 8 Uhr morgens. Erinnerst du dich, dass du um 6 Uhr aufgebrochen bist?« »Was sollte das bedeuten?« Sie zeigte mir ihr Smartphone, ein Gerät, das ich niemals bei der Jagd mitnahm, da ich mir Sorgen machte, zu viel mit dem Handy herumzutragen. Meine Frau sagte, ich sei paranoid, aber tatsächlich zeigte ihr Telefon das gestrige Datum, oder besser, das heutige Datum, das mir aber völlig unpassend erschien. Dann fiel mir ein, dass auch das Autoradio in meinem Truck das Datum anzeigte. Ich ging nach draußen und überprüfte es. Tatsächlich stimmte es mit dem Datum auf Jennys Telefon überein. Ich wollte es nicht glauben und redete mir ein, ich hätte meine Daten irgendwie durcheinander gebracht. Doch das erklärte nicht, dass Jenny meinte, ich sei erst seit ein paar Stunden weg gewesen. Kurz darauf klopfte es an der Tür. Ich öffnete und sah meinen Nachbarn, ebenfalls ein leidenschaftlicher Jäger, mit dem ich oft über Erlegte und Beobachtungen in den Bergen sprach. Diesmal jedoch sagte er etwas, das bestätigte, was ich erlebt hatte. »Guten Morgen. Ich habe dich heute früh mit deinem Wild in deinem Truckfenster gesehen, aber dann bist du etwa 2 Stunden später zurückgekommen. Hast du etwa etwas vergessen? Hoffentlich geht es deiner Frau gut.« Ohne weitere Aufforderung bestätigte er Jennys Aussage. Ich stand fassungslos da, als mir eine plötzliche Erkenntnis durch den Kopf schoss. Das Fleisch, das ich in meinem Rucksack aufbewahrt hatte, der Beweis, dass ich tatsächlich diesen Elch erlegt und stundenlang geschleppt hatte, war verschwunden. Mein Herz raste, als ich verzweifelt nach einer vernünftigen Erklärung suchte. Hatte ich mir den langen verlorenen Abend nur eingebildet? Jedes Detail meiner Erinnerung war so klar. Ich erinnere mich an das Wandern, die Schmerzen und den langen Elchtransport. Das Fleisch in meinem Rucksack war jedoch spurlos verschwunden, während meine müden Muskeln schmerzten. Nichts davon ergab einen Sinn. Ich ging zurück ins Haus und erklärte meiner Frau, dass ich Ruhe brauche. Das ist meine Geschichte. Alles, was ich weiß, ist, dass in diesen Bergen etwas vorgeht, dass Zeit und Raum zu manipulieren scheint, dass ich für eine Weile in einer verdrehten Nacht gefangen war, und ich bin unendlich dankbar, dass es mich hat loslassen lassen. Ich änderte fortan meine Jagdgebiete und wagte mich nie wieder in jene Gegend hinaus. Könnt ihr euch vorstellen, an einen Ort zurückzukehren, der einen wieder in den Bann zieht? Was, wenn ich dort für immer gefangen wäre? Vielleicht spinne ich nur. Ich machte mich mit 7 Freunden auf den Weg zum Guana State Park, in der Annahme, es würde ein typischer Abend voller Abenteuer werden. Unser Plan war simpel: die Pfade unter einem halbherzigen Mondlicht entlanggehen und vielleicht ein paar Tiere entdecken. Die meisten von uns hatten den Park nach Einbruch der Dunkelheit noch nie besucht, und der Parkplatz wirkte bereits ganz anders als bei Tageslicht. Wir scherzten über die geringen Besucherzahlen, doch in jedem Lachen schwang eine unterschwellige Anspannung mit, als wollten wir uns gegenseitig davon überzeugen, dass es nichts zu befürchten gab. Der Ausgangspunkt des Wanderwegs war ruhiger als erwartet. Es gab weder das Summen von Insekten noch das quakende Geräusch von Fröschen in der Ferne, als hätte jemand die Lautstärke der Natur heruntergedreht. Der Weg dehnte sich endlos aus und verschwand in der Schwärze, während unsere Taschenlampen kaum die dichte Dunkelheit durchdrangen und schmale Lichtstrahlen über Wurzeln und feuchte Laubhaufen tanzen ließen. Ich blickte ständig nach links und rechts. in Erwartung, das Rascheln eines nachtaktiven Tieres zu vernehmen, doch nichts offenbarte sich. Nach einigen Minuten fiel mir etwas auf. Kleine weiße Lichtreflexe an beiden Seiten des Pfades. Sie wirkten wie seltsame schwebende Lichtpunkte, die in unregelmäßigen Abständen verteilt waren. Ich erwähnte sie in der Runde, doch niemand hatte eine Ahnung, was sie sein könnten. Ein Freund machte einen Scherz über Glühwürmchen, aber diese Leuchterscheinungen waren zu klar und konstant dafür. Wir setzten unseren Weg fort, neugierig mehr als beunruhigt. Zunächst versuchte ich, mich an eines der Lichter heranzuschleichen. In dem Moment, als ich näher kam, verschwand es. Ich starrte auf die Stelle, während ich mit meiner Taschenlampe den moosbedeckten Boden abtastete. Da war nur Erde. Ein anderer versuchte einen anderen Ansatz, kroch von hinten heran. Das Ergebnis war dasselbe. Immer wenn wir nur wenige Schritte näher kamen, erlosch das Leuchten. Es war frustrierend, als würden wir von etwas verhöhnt, das nicht gesehen werden wollte. Meine Nerven begannen zu flattern, denn das völlige Fehlen normaler Nachtgeräusche wirkte unnatürlich, und diese geheimnisvollen Lichter machten die Situation nur noch unheimlicher. Irgendwann schwor einer meiner Freunde, er habe eine Gestalt zwischen den Bäumen in Bewegung gesehen. Wir erstarrten alle und spähten in die Dunkelheit, doch da war nichts. Wir riefen ein paar zaghafte Rufe in die Nacht, in der Hoffnung, einen Wanderer oder einen umherirrenden Camper zu vernehmen, doch Stille war alles, was wir bekamen. Unsere angespannten Scherze verwandelten sich in leises Murmeln. Ab und zu erschien ein weiteres Leuchten weiter den Pfad hinunter, nur um zu erlöschen, bevor wir uns es richtig anschauen konnten. Die Luft fühlte sich erdrückend an, als wären wir in einen Ort gewandert, der Besucher gar nicht zu schätzen wusste. Schließlich hatten wir genug. Keiner wollte zugeben, dass er Angst hatte, doch unsere Schritte wurden schneller. Wir liefen praktisch im Zickzack zurück, als würde der Weg endlos erscheinen. Jedes Mal, wenn ich über meine Schulter blickte, erwartete ich, einen Schwarm von Lichtern hinter uns zu sehen. Als wir endlich den Parkplatz erreichten, atmeten wir schwer vor Erleichterung, als wir das fahle Leuchten einer Straßenlaterne erblickten. Ohne viel Worte stiegen wir in unsere Fahrzeuge, und die Heimfahrt wirkte surreal, als wären wir gerade aus einem bizarren Traum erwacht, obwohl jeder von uns wusste, dass alles allzu real gewesen war. Meine Neugier ließ sich nicht ganz unterdrücken, obwohl jede Faser meines Körpers mir befahl, Abstand zu halten. Einige Tage nach dieser beunruhigenden Nachtwanderung überzeugte ich meinen Cousin, mich zu einer Rückkehr in den Park bei Tageslicht zu begleiten. Es fühlte sich sicherer an unter der Sonne, dachte ich zumindest. Das Knirschen des Kieses unter unseren Stiefeln klang ganz normal, doch in der Luft lag eine merkwürdige Stille. Die Vögel saßen in den Ästen über uns, sangen aber kaum und mein Hund blieb zunächst dicht bei uns, mit wedelndem Schwanz, aber unsicher, ob er aufgeregt oder misstrauisch sein sollte. Wir gingen denselben Pfad, von dem wir wenige Tage zuvor geflohen waren, diesmal jedoch ohne die Dunkelheit, die etwas verbergen konnte. Ich erwartete eine offensichtliche Erklärung, vielleicht zerbrochene Reflektoren oder herumliegende Trümmer, die diese leuchtenden Punkte hätten verursachen können. Doch wir fanden nichts. Der Weg sah ganz gewöhnlich aus, nur aus Erde, Wurzeln und wilder Vegetation. Je mehr wir suchten, desto seltsamer erschien es, dass etwas in der Nacht so klar sichtbar war und am Tage dann gänzlich verschwand. Plötzlich riss mein Hund los und verließ den Hauptweg. Er war still, weder bellend noch knurrend, was die Situation noch unheimlicher machte. Wir eilten ihm hinterher, duckten uns unter tief hängenden Ästen und stolperten über unebenen Boden. Schließlich blieb er an einer leichten Kurve stehen, unbewegt. Der Schwanz lag regungslos. Er starrte auf ein schmutziges Bündel aus Tüchern, das zwischen Blättern lag. Mein Cousin holte keuchend auf und murmelte, dass wir es besser in Ruhe lassen sollten, doch ich konnte nicht einfach weggehen. Ich trat näher und bemerkte, dass dieses Bündel schon länger hier gewesen sein musste. Der Stoff war befleckt, die Ränder ausgefranst, zusammengebunden mit einem schmutzigen Schnürsenkel. Über dem Fundort lag eine Spannung, als ob die Luft selbst schwerer geworden wäre. Mein Cousin flüsterte, es sähe nach Ärger aus, aber meine Neugier war stärker. Ich hockte mich hin und löste den zerlumpten Knoten, in der Erwartung, dass gleich etwas Schreckliches hervorhuschen würde. Stattdessen fand ich eine Mischung aus Gegenständen, scharfkantige Steine, kleine gebleichte Knochen, Fragmente von Treibholz und Muscheln, sowie einige Zweige und trockene Blätter. Alles schien sorgfältig ausgewählt zu sein, nicht einfach zufällig zusammengesetzt. Es wirkte absichtlich, als hätte jemand diese Stücke für einen bestimmten Zweck zusammengestellt, den ich nicht erahnen konnte. Mein Cousin bestand darauf, dass wir das Bündel wieder zusammenlegen und gehen sollten. Ich gab zu, dass ich länger gezögert hatte, als ich sollte, und jeden einzelnen seltsamen Aspekt in mich aufnahm. Die Reinheit der Knochen, die sorgfältig ausgesuchten Muscheln, diese deutliche Absicht. Schließlich packte ich alles so ordentlich wie möglich zusammen, legte es auf den Boden und trat einen Schritt zurück. Mein Hund schüttelte sich, als wäre er gerade aus einem Bann erwacht. Mein Cousin und ich sahen uns an. Ohne ein Wort zu verlieren, war uns klar, dass wir genug gesehen hatten. Wir kehrten zum Hauptweg zurück. Mein Herz klopfte wie nach einem Marathonlauf. Die Sonne schien weiterhin hell, doch ich fühlte mich nicht sicher. Jeder Schritt auf dem Kies klang zu laut, und das einzige Ziel war es, wieder ins Auto zu gelangen. Auf dem Rückweg sprachen wir kaum ein Wort. Jeder von uns versuchte, den seltsamen Ort zu verarbeiten, der alles andere als normal gewesen war. Welche Geheimnisse wohl in diesen Bäumen verborgen lagen? Ich war mir nicht sicher, ob ich sie jemals ergründen wollte, doch ein Teil von mir fragte sich immer noch, ob die nächtlichen Lichter und dieses unheimliche kleine Bündel irgendwie zusammenhingen. Die beunruhigende Wahrheit war, ich hatte keine Ahnung, was von beidem wirklich zu bedeuten hatte.